Transgamse Congress 2010.
Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen zu unserem Abendpodium hier auf dem Ums Ganze Kongress. Das Podium trägt jetzt den Titel Die Transformation des Sozialen und linke Strategien in der Krise. Das heißt, wie einige von euch sicher schon bemerkt haben, gibt es hier eine Änderung zum ursprünglichen Programm. Wir haben die letzten beiden für heute geplanten Podien zusammengelegt, was einerseits damit zu tun hatte, dass einige der Referentinnen aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht am Kongress teilnehmen können. Andererseits aber wegen der thematischen Nähe der Podien eigentlich kein Problem darstellen dürfte, sondern im Gegenteil eine hochspannende, wenn auch in Teilen etwas improvisierte Diskussion verspricht. Zuerst nochmal der Werbeblock. Ich möchte euch einmal nochmal auf die Party heute Abend hinweisen, die ab 22.30 Uhr, also im Anschluss an dieses Podium im Aster-Gebäude stattfinden wird. Dann soll ich euch darauf hinweisen, dass es dort mittlerweile auch einen veganen Kartoffeleintopf für 1 Euro zu erwerben gibt, falls jemand von euch noch Hunger hat. Wenn wir die Party dann heute Abend alle gut überstanden haben, hoffentlich, geht es morgen dann in die letzte inhaltliche Runde. Auch darauf möchte ich euch noch mal kurz hinweisen. Das erste Podium fängt um 11 Uhr an, geht bis 13.30 Uhr, trägt den Titel Gespenst Kapitalismus, ist besetzt mit Rüdiger Matz, Boris Buhne und Frank Engster. Also auch das wird spannend und es lohnt sich auf jeden Fall früh aufzustehen, auch nach der Party. Danach gibt es noch... Bitte? Lauter? Technik? Okay, wenn es anfängt zu knistern, sagt ihr Bescheid. Nach diesem ersten Podium gibt es dann von 13.30 Uhr bis 15 Uhr noch ein Abschlusspodium mit dem Titel Was heißt radikale Kritik organisieren? Auch das wird spannend. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz was zum Organisatorischen sagen. Ich hoffe, ihr seid alle mit Getränken versorgt. Wenn ihr Nachschub holt während der Veranstaltung, bitte ich euch ein bisschen leise zu sein. Dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn diejenigen von euch, die an den Enden der Reihen sitzen, in die Mitte rücken können, damit Nachkommende auch noch einen Platz finden, weil das hat bei den letzten Diskussionen auch ein bisschen gestört. Kurz zum Ablauf. Unser Podium wird so ablaufen, dass jede Referentin und jeder Referent ungefähr 10 bis 15 Minuten einen Input halten wird. Danach werden wir hier auf dem Podium eine Replikrunde machen und dann werden wir die Diskussion öffnen für euch und hoffen auf eure rege Beteiligung. Weil wir gerne produktiv und konstruktiv diskutieren, möchte ich euch aber bitten, einige Umgangsregeln der höflichen Diskussion einzuhalten. Das heißt, ich möchte euch bitten, eben sowas wie eben nicht zu machen, keine Beifallsbekundung durchklatschen, klopfen oder sonst irgendwas. Das erzeugt immer so eine Bierzeltatmosphäre, die ich nicht sehr produktiv finde. Dann möchte ich euch bitten, keine Co-Referate zu halten, euch nicht ins Wort zu fallen, nicht beleidigend zu werden und so weiter. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Und noch ein Hinweis, ich werde während der Diskussion eine quotierte Redeliste führen. Ich werde eine doppelt quotierte Redeliste führen und zwar quotiert nach Geschlecht und Redeanteil, weil ich hoffe, dass wir somit auch ein paar Frauen und vielleicht Leute von euch, die bisher sich noch nicht so sehr an der Diskussion beteiligt haben, dazu bekommen, sich zu beteiligen. Okay, so viel erstmal zum Organisatorischen. Ich möchte euch ganz kurz nochmal vorstellen, wer hier vorne auf dem Podium sitzt. Links von mir sitzt Andrea Trummann, arbeitet zu feministischer Theorie und zu Geschlechterverhältnissen in der Arbeitswelt. 2002 erschien ihr Buch Feministische Theorie, Frauenbewegung und weibliche Subjektbildung im Spätkapitalismus. Links außen sitzt Karl Rauschenbach, er ist Programmierer. Und rechts von mir sitzt Christoph Lieber, Redakteur der Zeitschrift Sozialismus und Herausgeber mehrerer Bücher zur Kapitalismuskritik, Kritik, Globalisierung und linken Politikkonzepten. Da ihr jetzt größtenteils gar nicht wisst, um was es hier geht, ein paar einleitende Worte zum Inhalt. Wenn wir uns gegenwärtig Kämpfe im Bereich des Sozialen ansehen, ergibt sich nicht gerade ein optimistisches Bild, schon gar nicht für die gesellschaftliche Emanzipation. Als 2008 mit dem Immobiliencrash in den USA eine weltweite Finanzkrise ausgerufen wurde, trat die historische Situation ein, auf die Linke nicht nur in Deutschland sehr, sehr lange Zeit gewartet hat. Das Stichwort Kapitalismus wurde auch über die Feuilletons hinaus wieder diskutabel. Seit geraumer Zeit institutionalisierte Kräfteverhältnisse schienen sich aufzulösen. Das von vielen Fans des bestehenden herbeigeredete Ende der Geschichte schien selbst an sein Ende zu geraten. Euphorisiert machte sich die Bewegungslinke auf zu den unterschiedlichsten Kriseninterpretationen. Aktionsbündnisse wurden gegründet, um in die erwarteten Sozialproteste intervenieren zu können. Andere Linke warnten dagegen vor der Systemimmanenz dieser Kämpfe. Allein diese Kämpfe ließen, zumindest in der BRD, scheinbar auf sich warten. Von der Politik wurden Banken Rettungsschirme gespannt, die Abwrackprämie ausgelobt und ganz nebenbei die unter Rot-Grün begonnenen Einschnitte in wohlfahrtsstaatliche Sicherheitsleistungen mit dem Sparpaket ins Groteske gesteigert. Das alles ohne einen wahrnehmbaren breiten gesellschaftlichen Protest, zumindest in der BRD. Anstatt also nun endlich den Weg in eine befreite Gesellschaft anzutreten, sehen wir Linke uns plötzlich in einer defensiven Position, in der es gilt, das wenige, was vom schlechten Sozialkompromiss der fordistischen Nachkriegsära geblieben ist, mit Händen und Füßen zu verteidigen. Lauter. Noch lauter. So. Zwar flammten auch in Deutschland, jetzt kruschelt's aber wieder. Ja. Es tut mir leid. Zwar flammten auch in Deutschland mit der Anti-Castor-Bewegung und der Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21 wieder soziale Bewegungen auf, jedoch kümmerten sich diese keineswegs um Sparpaket und Hartz IV. Soziale Themen spielen auf deren Agenda bislang keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Die erwartete Mobilisierungsfähigkeit sozialer Themen blieb also aus. Die Protagonisten oder die eigentlichen Protagonisten der Sozialproteste, die Gewerkschaften, zeigen sich bislang wenig kämpferisch und betreiben mit einer ausufernden Kompromissbereitschaft Politik für ihre Klientel. Hoffnungen, die also noch im Jahr 2008 lauthals geäußert wurden, verstummen nach und nach in linken Diskursen. Ratlosigkeit macht sich breit. Der begonnene theoretische Klärungsprozess zur Krise der kapitalistischen Produktionsweise stockt bisweilen. Daraus abzuleitende linke Strategien lassen auf sich warten. Natürlich wollen wir uns als bundesweites linksradikales Bündnis nicht von dieser resignativen Stimmung anstecken lassen. Aus unserer Perspektive geht es vielmehr, einen theoretischen Klärungsprozess voranzutreiben, mit dem zeitgenössische Antworten auf die aktuellen Probleme, vor allem was die Praxis anbelangt, gefunden werden können. Wir werden deshalb hier heute Abend von einer zeitdiagnostischen Einschätzung aktueller gesellschaftlicher Transformationsprozesse, über eine eher historische Perspektive vergangener Emanzipationsbewegungen, über aktuelle Kämpfe zu aktuellen Kämpfen kommen. Und danach wollen wir, und das hauptsächlich mit euch zusammen, die drängendsten aller Fragen diskutieren, nämlich was tun in der Krise, was nicht tun und wie geht's weiter. Und damit übergebe ich an dich.
Danke für die Einladung, die ich gerne annehme. Was du gesagt hast mit der Krise und den Kämpfen, da fehlt ein Teil noch, auf den ich auch kommen will, das ist das Bewusstsein. Die heutigen Kämpfe und die Emanzipation kann heutzutage nur mit vollem Bewusstsein der Akteure passieren. Und insofern muss natürlich auch eine Krisenanalyse, gerade wenn sie ein Stück weit sich an der Kritik der politischen Ökonomie orientiert, auch die Frage des Altersbewusstseins thematisieren und die Frage des Fetischismus. Und da ist ja sozusagen ein gängiges Krisenbild immer das, dass die Krise sozusagen die Verselbstständigung ökonomischer und sozialer Strukturen aufbricht, auseinanderbrechen lässt und insofern irgendwie einen Push für Bewusstsein und Handeln gibt. Das ist ja im Grunde ein Stück weit eine nach wie vor unterliegende Vorstellung. Und dadurch ist die Erwartung, dass jetzt bei der Krise was sich bewegen muss, im Grunde im Vorfeld ja genährt worden. Weil ich glaube, das will ich jetzt nicht vertiefen, dass wir davon ausgehen können, wir haben eine wirkliche Systemkrise, eine große Krise. Selbst der Sachverständigenrat spricht jetzt auch davon, dass praktisch die dritte Phase der Krise eingetreten ist mit der Eurokrise, der Staatsverschuldungskrise. Und die These, die ja kurzfristig im Raum war, das vergeht, das ist eine reine Konjunkturkrise, ist natürlich nicht haltbar. Wir haben in der Krise, ganz von Marx her gedacht, haben wir das gewaltsame Geltendmachen der inneren Einheit, der Reproduktion. Reproduktion, kapitalistische Revolution ist proportionierte Produktion. Und wir haben das Problem jetzt mit Verschuldungen, mit Staatshaushalten, mit Stützungs Maßnahmen für Banken und andere Vermögensbesitzer natürlich die Frage der Umverteilung des Surplus, das dahinter steckt. Die Krise, die wir haben, ist aus meiner Sicht eine Krise des Reichtums, eine Krise des Überschusses. Die Frage, wie mit dem gesellschaftlichen Überschuss Mehrwert umgegangen wird. Es ist nicht eine Krise, obwohl das natürlich jetzt gleich anfängt, im ideologischen Diskurs in der Knappheit. Wir hätten eine Knappheit, deshalb Wachstumsbeschleunigungsgesetze, um sozusagen das alles wieder zu finanzieren und diese Produktion zu proportionieren. Was das bedeutet, könnt ihr euch heute, glaube ich, in der Presse war eine Meldung, USA will 4 Billionen Euro sparen. Das hieße sozusagen, fast die Hälfte ihres jährlichen Wertprodukts, also von V&M sozusagen nur für die Bedienung von Schulden sozusagen wegzugeben und nicht für die Reproduktion, um dann wieder bei Null anzufangen. Insofern also des Überschusses und damit ist die Krise aus meiner Sicht vergleichbar, wenn man sie einordnet, jetzt nicht mit, was oft gemacht wird, irgendwie im Gefolge von 89, sondern ich würde nochmal die in Verbindung setzen, was eben auch gemacht wird, mit 28 folgende, aber auch mit 68, 75. Und das führt mich zu dem Punkt an der Zeitdiagnose, wie man das einordnen kann. Aus meiner Sicht ist der Kapitalismus, kann man auch von Marx her nach wie vor aktuell, grob mit drei analytischen Herangehensweise periodisieren. Die größte ist die, dass im Grunde angefangen im 19. Jahrhundert im Grunde der Kapitalmangel behoben wird. Das heißt, es wird eine Infrastruktur an fixem Kapital, Häuser, Fabriken, Städte, Eisenbahn wird hochgezogen. Natürlich mit sozialer Ungleichheit gegenüber der Lohnarbeit. Aber in diesem Fortschritt der Produktivkräfte und des Aufbaus und des gesellschaftlichen Gesamtkörpers kann sich die Arbeiterbewegung, Gewerkschaftsbewegung mit dem Topos der sozialen Gerechtigkeit sozusagen selber formen und auch progressiv in diesen Prozess mit eingreifen, auch gestalterisch. Aber das Problem beginnt dann, und dieser Prozess kann man im Grunde grob sagen, ist bis zum Ersten Weltkrieg erreicht. Und wir haben seit dem Ersten Weltkrieg, diese Katastrophe will ich jetzt im Detail nicht untersuchen, haben wir danach diese zwei großen Krisen, 28 und 68, sind Krisen jeweils des Überschusses. Und die Katastrophen, die passiert sind im Zeitwende, ist im Grunde, dass keine vernünftige Form gefunden wird, diesen Überschuss gesellschaftlich zu verwenden. Das hieße natürlich immer ein Stück weit sozusagen die Verwertungsansprüche zurückzudrängen. So, und wenn man von dieser Struktur ausgeht, heißt es, dass die Krisen immer den Charakter einer Transformation haben, weil sie nicht mehr immanent im Aufbau des Kapitals mit Kapitalstock, mit weiterer vernachlässigter Infrastruktur gemacht werden, sondern im Grunde eigentlich einen Zeitpunkt haben, wo wir diese Möglichkeiten der Produktivkräfte und auch der Wertschöpfung für Arbeitszeitverkürzung, für Umverteilung und so weiter nutzen können. Und nicht umsonst, in der heutigen Diskussion wird oft auf Keynes nochmal verwiesen, auch wenn das umstritten ist und als Reformismus abgetan wird. Trotzdem hat Keynes schon in den 20er Jahren gesagt, auch eine Diagnose von Marx her gestützt, wir könnten im Grunde übergehen zum Vier-Stunden-Tag, zu Verschönerung der Städte, zu sinnvollen Konsumformen und zu auch ökologischen Fragestellungen. So, und damit haben wir, wenn ich jetzt zum sozialen Protest, den Übergang zum sozialen Protest schaffen will, haben wir praktisch seit, und der Bezug ist im Grunde 75, wir sind heute praktisch wieder an einem Zeitpunkt wie in den 70er Jahren, das heißt diese 30 Jahre hinter uns, das war ein großer Umweg für den Kapitalismus. Er hat ja versucht, sozusagen über Finanzmärkte, Liberalisierung sozusagen sich weiterzuentwickeln, aber wir sind nach wie vor zurückgeworfen auf den Punkt, dass wir sozusagen diesen Überschuss, der ja bedeutet sozusagen Bedienung von Ansprüchen auf die Wertschöpfung. Das, was mit Finanzmärkten, mit Vermögenstiteln, sind Titel, um das zu illustrieren. Wir haben ein Wertprodukt jährlich, die Bundesrepublik, von 2 Billionen. Davon gehen vereinfacht gesagt 900 Milliarden an die Lohnarbeiter mit variablem Kapital und der Rest ist Mehrwert. So, und dieses Teilungsverhältnis hat sich ja in den letzten 10, 20 Jahren massiv zugunsten, also zu Ungunsten des einzigen reproduktiven Faktors der Lohnarbeit verschoben. Die Lohnarbeit ist ja der einzige Faktor gesellschaftlich, der Wert schafft und der sozusagen diese ganzen anderen Strukturen der Verteilungsmöglichkeit produziert. So, und damit haben wir im Grunde eine Transformationskrise und die Transformationskrise geht einher mit anderen Subjekten. Wir im Grunde das, was heute zum Teil diskutiert wird mit Neuerfindung des Protestes und der Bewegung, hat darin seinen rationellen Kern, dass in der Tat das, was wir als Arbeiterbewegung, Gewerkschaftsbewegung sozusagen als ein gewisser zentraler Punkt kennen, im Grunde seit den 70er Jahren peu à peu in die Krise gekommen ist. Was steckt dahinter? Dahinter steckt das andere sozusagen Schema, also andere Gliederung von Marx, könnte man nach diesen sozusagen zwei großen Phasen, gibt es in diesen Phasen praktisch sozusagen Knotenpunkte, wo die Gegenbewegung in den Kapitalismus eingreifen kann. Das kann man schematisch deutlich sagen, waren es zwei große Errungenschaften. Das eine ist die Arbeitszeitverkürzung, die Arbeitszeitregelung. Die Arbeiterbewegung hat im Grunde in diesem 19. Jahrhundert es geschafft, die Verwertungsansprüche über den Arbeitstag und die gesetzliche Fixierung zu beschränken. Und dies war eine Maßnahme, die auch andere Gruppierungen einbinden konnte. Deshalb ist nicht umsonst der 1. Mai eine symbolische Verdichtung dieser Struktur, die zumindest bis in das 20. Jahrhundert gehalten hat. Dann natürlich auch schwieriger. Die zweite große Errungenschaft ist der Soziallohn. Das heißt, die Errungenschaft, dass die Lohnarbeit sozusagen ihren Lohn so steigern konnte, zum Teil so ausbauen konnte, dass andere Bevölkerungsschichten sozusagen davon leben konnten mit. Das, was paradoxerweise als Lohnnebenkostendiskussion in den 90er und 2000er Jahren war, ist natürlich eine große Mystifikation, weil Lohnnebenkosten können nicht hoch genug sein, weil sie Abzüge des Mehrwerts sind, die nur für Verwertung sind. Hohe Lohnnebenkosten bedeutet, die Gesellschaft kann sich davon Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und so weiter halten. Ich selber bin ein Produkt dieser Möglichkeit der 60er Jahre, dass sozusagen hohe Lohnnebenkosten da waren, die Unis finanziert haben, die den Bildungssektor ausgebaut haben. Das muss man sich nochmal so klar machen. Das insofern nur diese beiden großen Errungenschaften sind kaputt gemacht, sind jetzt kaputt. Dazu kommt noch, dass wir eine massive Zerstörung der wahre Arbeitskraft haben. Und damit kann ich das zusammenfassen, thesenartig. Der dritte Punkt wäre, dass der Kapitalismus jetzt zugespitzt, sehr vereinfacht gesagt, aber für die Diskussion, damit man in die Diskussion kommt, praktisch in der Phase bis zu dem Überschuss, also bis in die 20er Jahre, dann durch die Krise nochmal 50er Jahre nachgeholt, bis in die 70er Jahre ein inkludierender Kapitalismus war. Er hatte sozusagen die Lohnarbeit, die Familien, die Frauen und so weiter inkludieren können, auch in Lebensverhältnisse geschaffen. Und wir haben seit den 70er Jahren zunehmend Exklusionsprozesse. Und wir haben heute, sagt sie, für das Subjekt der Emanzipation eine neue Herausforderung, weil wir davon ausgehen müssen, langfristig, dass wir sozusagen große Teile haben, die gar nicht mehr mit Wertschöpfung involviert sind. Wir haben heute 8 Millionen, die sozusagen prekär und nicht von Vollerwerbstätigkeit leben können. Und damit ist sozusagen das alte Modell der Arbeiterbewegung hier zu diskutieren. Diskutieren heißt aber, dass wir gucken müssen, welche Gruppierungen und wie ist dieses Subjekt strukturell konfliktfähig. Strukturell konfliktfähig war die Arbeiterbewegung deshalb, weil sie natürlich direkt in die Wertschöpfung involviert war und dadurch durch Kampf und Stärke sozusagen das beeinflussen konnte. Das können heute Gruppierungen, die von Transferzahlungen abhängen, in dem direkten Sinne nicht. Da ist es kompliziert über Politik, über Gesetze, über provokative Formen des Gemeinwesens sozusagen aufzurütteln für diese Frage, ist eine andere Struktur als die Struktur, die sozusagen in der Wertschöpfung. So, und das heißt dann, um nicht zu lange genau, noch wie viel habe ich noch? 2 Minuten? Um nicht zu überziehen, aus dieser Struktur der Prekarität, das heißt, wir haben vereinfacht gesagt, bei 80 Millionen Bevölkerung nehmen die 20 Millionen Nichtwahlberechtigte als Jugendliche und Kinder weg, haben wir 60 Millionen Wahlbevölkerung. Davon kann man vereinfacht sagen, haben wir 3 große Gruppen. Wir haben eine Gruppe, die in der Wertschöpfung einigermaßen noch verhaftet ist, ungefähr 40 Millionen davon, aber darin sind aber schon enthalten, also als Erwerbstätige, was heute von van der Leyen und so gelobt wird, dafür sind natürlich 8 bis 9 Millionen drin, die gar nicht sozusagen reproduktiv von ihrem eigenen Lohn leben können, sondern auf Transfer mit angewiesen sind. Dann haben wir 20 Millionen Rentner, die einen zunehmenden Faktor werden für die politische Willensbildung und haben dadurch sozusagen 3 große Gruppierungen, also dauerhaft ausgeschlossene, noch in der Wertschöpfung vorhandene und sozusagen die nach der Erwerbstätigkeit. Das führt natürlich zu der Problematik der Transfer. Und um das zuzuspitzen, die Sarrazin-Diskussion, da ist für mich nicht das Spannende mit der Islamophobie. Die harte, wenn man sich den Text systematisch anguckt, ist der harte Punkt, dass aufgrund der Zunahme der Transferleistungen, natürlich, was nur vom Surplus abgezogen werden kann, eine harte Form jetzt auch von sozusagen Bindung von Transfer an Gegenleistung. Dadurch haben wir praktisch eine Verschärfung des Staates, wir haben den Formwandel des Staates, wie Vacan sagt, hin zum Strafenden und Staat, der sozusagen zwanghaft diese Transferszahlung an Gegenleistung sichert. Und damit haben wir bewusstseinsmäßig das große Problem, dass Ressentiments entstehen, gewaltige Ressentiments von Leuten, die noch in dem System der Leistung drin hängen, gegenüber leistungslosen Gruppierungen. Nicht gegenüber, natürlich auch gegen die Oberklassen, die abgreifen, aber natürlich auch intern. Und wenn ich die heutige Heidmeier-Studie, die jetzt Montag auf den Markt kommt, die 9., also menschenfeindliche, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, mir angucke, ist erschreckend sozusagen, dass wir heute jetzt eine bürgerliche Mitte kriegen, die zunehmend brutal sozusagen sich ressentimenthaft gegen Unterklassen und andere verhält. Und nicht umsonst, die Taz, kann man stehen, wie man will, aber der Artikel beginnt sozusagen, das Bürgertum verroht. Das heißt, wir haben natürlich damit auch kulturell eine große Gefährlichkeit im politischen Klima. Und wenn jetzt noch eine ähnliche Form von Ressentiment, wenn Henkel und so sagt, wir müssen die Eurozone spalten, Nord und Süd, ja, dann können wir damit rechnen, dass wenn die Krise sich weiter hinschleppt, dass wir im nächsten Jahr einige große politische Probleme kriegen, die sozusagen diese Irrationalität auflädt. Und da ist natürlich die Frage von Emanzipation noch komplizierter zu diskutieren.
Vielen Dank. Ich glaube, die Frage nach Emanzipation und der Konstitution des Bürgerlichen ist ein guter Übergang für dich.
So hört man mich? Ja. Also es besteht jetzt ein bisschen die Gefahr, dass wir etwas aneinander vorbeireden, aber das müssen wir dann mal schauen, wie das so funktioniert, weil... Bei mir geht es jetzt eher darum, es geht ja um die Transformation des Sozialen der letzten 30, 40 Jahre. Und da kann ich natürlich sagen, dass das, was hier auf dem Kongress auch meistens bisher thematisiert worden ist, außer meiner Arbeitsgruppe, wo ich heute Morgen war, wo es zur Produktion und Reproduktion ging, das ist natürlich, wenn man sich anschaut, hier Arbeit und Krise, ist natürlich der Schwerpunkt auf Arbeit gelegt. Jetzt, wenn ich angefragt werde zum Verhältnis von Produktion und Reproduktion der letzten 40 Jahre, geht es natürlich auch darum, wer reproduziert die wahre Arbeitskraft und wie, was ist da für eine Veränderung passiert. Und da kann es dann nicht nur darum gehen, macht die Klasse die Geschichte, sondern da es darum geht, wie haben die Frauen die Geschichte gemacht. Ne? Und da kann man sagen, das natürlich nicht so einfach ist, mit dem die Frauen sind jetzt irgendwie auch inkludiert und eingeschlossen. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil die Familie und das Private ist ja nicht einfach verschwunden. Das hat sich tatsächlich verändert und transformiert und ist trotzdem gleich geblieben, kann man sagen. Und das würde ich auch sagen, war tatsächlich eins, was im Folge von 68, wo man tatsächlich den Schwerpunkt nicht allein auf die Arbeit gelegt hat, sondern tatsächlich auch auf die Reproduktionssphäre und wie wird der Arbeiter zum Arbeiter und wie wird er hergestellt und das quasi über die Familie. Und da setzte dann quasi auch als wesentlicher Punkt die Kritik an der Familie an. Und das kann man sagen, ist dann das, was im Wesentlichen quasi der Emanzipationsprozess der Familie und damit auch der Frauen in den letzten 40 Jahren gewesen ist. Nun ist jetzt meine These, wenn man sagt, über Emanzipationsbewegungen und wie können jetzt Emanzipationsbewegungen, wie können sie nicht vereinnahmt werden und wie können sie... Tatsächlich irgendwie darüber hinausweisen, über das Bestehende, dann würde ich sagen, dass diese Emanzipationsbewegung tatsächlich, und das kann man ganz, da ist eigentlich die Frauenbewegung quasi das Paradebeispiel dafür, dass sie in der Regel integriert werden, die Emanzipationsbewegung ins Bestehende, wenn sie nicht tatsächlich bewusst einen revolutionären Gehalt haben. Und das Beispiel dafür, wie sie gerade integriert sind, ist ein Film, der irgendwie vor 2-3 Wochen herausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch schon gesehen hat. Der heißt The Kids Are All Right. Das ist ein Film von Lisa Scholodenko. Und die hat über eine sehr normale Familie einen Film gemacht. Nur ist das Einzige, dass diese Familie von zwei lesbischen Frauen besteht, die die Elternrolle übernommen haben, und die Kinder sind eben durch Samenspender hervorgebracht worden. Der ganze Witz von dem Film ist tatsächlich der, dass alles ganz normal läuft und dass eigentlich die Katastrophe der Familie oder das, was Familien irgendwie als so eine widerliche Einrichtung machen, wo es auch ziemlich autoritär abgeht, wird da auch gezeigt und gilt dann aber quasi als, ja, auch, kann man sagen, auch lesbische Familien sind der autoritären Familienstruktur unterworfen. Schon allein der Titel mit The Kids Are All Right, der dann auf die 60er Jahre verweist, zeigt natürlich, dass diese Emanzipationsbewegung, die quasi die Familie auflösen wollten, dass die quasi mittlerweile integriert sind. Denn The Kids Are All Right ist mittlerweile ein Mainstream-Film und läuft auch in allen großen Kinos quasi. Und ein solcher Film wäre natürlich vor 40 Jahren nicht möglich gewesen. Und da, finde ich, kann man schon sehen, dass quasi das Kapital genau auch das Homosexualität und so weiter integrieren kann und genau halt wieder diese letztendlich dieselben Strukturen hervorbringt in anderer Variante. Es ist nämlich so, dass im Film eigentlich das quasi, was man sagen kann, der Junge möchte irgendwie, das Kind möchte seinen Vater finden, also diesen Samenspender. Und dieser Samenspender ist tatsächlich ein ganz netter Mensch, der bringt, hört man mich noch? Hallo? Nee, geht nicht.
Du hörst mich da. Ich soll dich danken.
Also jetzt? Ja. Also in dem Film ist es so, dass diese beiden Elternrollen, die sind quasi homosexuell, aber es gibt quasi die Männerrolle und die Frauenrolle. Und dann kommt halt dieser Mann rein, der eben dieser Samenspender gewesen ist. Und dadurch lockert sich quasi diese ganze Familienstruktur auf. Die Kinder werden selbstbewusster, auch quasi die Ehefrau wird selbstbewusster. Nur quasi der Ehemann quasi, also die Frau, die da arbeiten geht, die quasi fühlt sich von dem allen sehr gestört. Und dann ist es so, dass quasi diejenige, die die Ehefrau spielt, dass die ein Verhältnis mit dem anfängt. Und dadurch ist der quasi so der Störenfried des Ganzen und wird quasi zum bösen Außen. Und letztendlich hält dann die Familie zusammen und muss den quasi rausschmeißen, diesen Typen. Und dann wird natürlich am Ende dann die Monogamie wieder hochgehalten als das, den großen hohen Wert, obwohl es dann zwischendurch noch die große Rede davon gibt, dass die Familie quasi eigentlich, oder die Ehe ist harte Arbeit und es macht auch eigentlich überhaupt gar keinen Spaß, aber das ist auch das Gute an der ganzen Sache, weil man hält irgendwie zusammen. So. Und ja, jetzt hat schon irgendwie in der Süddeutschen Zeitung gab es eine Rezeption darüber und da wurde dann ja das als schade gefunden, dass quasi so das Utopische, was auftaucht in dem Film, nämlich irgendwie diese homosexuelle Familie, die auch ein bisschen anders sein könnte, dass das komplett zurückgenommen wird. Und daraufhin hat wohl die Regisseurin gesagt, ob man nicht irgendwie diesen, auf die Frage, ob man diesen Samenspender nicht auch in diese Familie hätte integrieren können, quasi so als hippieske Kommune, dass das irgendwie unrealistisch gewesen wäre. Und das ist auch wahrscheinlich so. Und dann sagt eben der aus der Süddeutschen, ja, das ist ein ganz schön trauriger Realismus, weil alle utopischen Momente einkassiert würden. Ja, jetzt kann man sagen, die im Folge von 68 wurde tatsächlich ja auch die Familie kritisiert, aber wenn man sagen kann, wie funktioniert es mit diesen sozialen Bewegungen? Die 68er, die werden jetzt quasi gesagt, sie haben die sexuelle Befreiung hervorgebracht, aber so ganz stimmt es nicht, weil natürlich schon vorher sowas wie sexuelle Befreiung gegeben hat. Und da kann man sagen, die 68er wollten eigentlich quasi eine Kritik der aktuellen sexuellen Befreiung, wie sie sie vorgefunden haben. Also sie wollten quasi eine Kritik daran, also dass Sexualität auf die wahren Bedürfnisse gezielt wird und dass man quasi dass man die Sexualität nicht befreit, um anschließend besser arbeiten gehen zu können, sondern dass quasi die Arbeitsmoral insgesamt untergraben würde. Und auch haben die 68er gesagt, die sexuelle Befreiung ist eigentlich das, was quasi dazu führt, dass mehr Konsumgüter gekauft werden. Und auch das wollten sie verändern. Die sexuelle Befreiung schien ihnen auch nur eine zu sein, dass man das, was dann erlaubt würde über die sexuelle Befreiung, sich nur selber verbietet. Also wenn man sagen kann, wenn die Homosexualität erlaubt wird, verbieten sich nur alle selber homosexuell zu werden. Da kann man vielleicht dazu sagen, wenn man nochmal zu dem Film zurückgeht, selbst wenn man dann homosexuell, also wenn man sich selber die Homosexualität erlaubt, geschieht es nur im Rahmen, wie eben die Familienstrukturen, die Familienstrukturen wieder reproduzieren. Eben mit all ihrer Monogamie und mit dem, was eben dazugehört. Jetzt kann man sagen, dass die Ideen von der Auflösung der Familie und der Überführung in Kommunen, wie die 68er das wollten, nur so lange revolutionär sein konnte, wie sie innerhalb einer revolutionären Bewegung Platz hatten und eben mit einer Kritik der herrschenden Arbeitsmoral einhergingen. Die Frauen hatten damals in der Regel auch nichts gegen die Auflösung der Familie, waren sie doch gewesen, die hauptsächlich in dieser eingesperrt worden waren. Auch für die Frauen enthielt die Studentenbewegung die Versprechung der Erlösung von Schule, Sekretärin-Dasein, Hausfrauen-Dasein und Tod. Die Kritik entzündete sich insgesamt am Leistungsprinzip, das auch die politische Praxis durchzog. Also die Kritik der Frauen damals an der sexuellen Befreiung. Und daran, dass die Liebe und die Anhänglichkeit für eine Person keinen Platz mehr vorgesehen war. Also dass Frauen mit Kindern alleine dastanden. Also kann man sagen, dass die sexuelle Befreiung 68 ja eine ziemlich leistungsdominierte sexuelle Befreiung war. Also dass es darum ging, wer schafft die meisten Orgasmen und so weiter. Und dass das eben das war, was die Frauen kritisierten. Und sie kritisierten eben auch, dass, dass es nicht mehr darum ging, eben sich auf eine Person einzulassen, sondern dass es darum ging, möglichst mit vielen ins Bett zu gehen. Ja, diese Kritik nee, glaube ich. Ja, und dann kann man sagen, dass vielleicht diese sexuelle Befreiung als Leistungsorientierung, dass die quasi auch dazu geführt hat, die Familie aufzulösen und tatsächlich das, was das Kapital ohnehin will, also dass dem Kapital das ohnehin egal ist, ob jetzt eine Familie existiert oder nicht, und dass das Kapital sowieso besser den flexibilisierten Arbeitskraftbehälter haben will, der nicht noch an Familie und an Kinder gebunden ist, dass das quasi über die sexuelle Befreiung so ein Katalysator gefunden hat, der dazu geführt hat, dass dieses Moment als Widerstandsmoment sogar gesehen wird. Ne? Dass die Auflösung der Familie quasi als Widerständiges gilt, obwohl quasi das was ist, was ganz gut mit dem Kapitalverhältnis einhergeht. Die Kritik quasi an dieser Leistungsorientierung und an oberflächlichen Sexualkontakten, die Männer als sexuelle Befreiung propagiert haben, verkam jedoch da genauso zu einer Reaktion näher an Aufwertung von Monogamie, die als dem Menschen nach seinem Wunsch nach Bindung gemäß erschien. Also die Kritik an der sexuellen Befreiung ist immer eine daran, dass man eben dass der Mensch eigentlich eine Bindung will, also dass das das Wesensmäßige des Menschen ist. Dieses tiefe Bedürfnis nach Verlässlichkeit und Bindung und Intimität, was dann als unumstößliche Variante gilt, ist aber jedoch nur die andere Seite der kapitalistischen Vergesellschaftung. Denn wenn eben auch dem Kapitalist das egal ist mit der Familie und er am liebsten flexible Arbeitskräfte hätte, so müssen doch diese auch reproduziert werden. Sowohl eben der einzelne Arbeiter als auch die Arbeiterschaft als Ganzes. Und zwar als Gehorsame und Disziplinierte. Und dafür war eben immer die Ehe und die Monogamie verantwortlich. Und das Bedürfnis eben nach dieser Ausschließlichkeit, nach Monogamie und nach Intimität ist eben das Bedürfnis danach, dass man eben sonst immer in der Arbeitswelt austauschbare Charaktermaske ist und die Partnerschaft und die Monogamie der einzig gesellschaftlich legitimierte Ort ist, an dem man diese Maske ablegen darf und nicht mehr Arbeitskraftbehälter sein muss. Und das ist dann für die eigene Existenzsicherung genauso notwendig, dass die Konkurrenz da irgendwie draußen bleibt und dies das Ort des Vertrauens und der Regression sein darf. Sodass eben das Vertrauen in die Beziehung so schwach ist, dass eben schon mal, wenn man Sex mit jemandem anderen hat, dieses Vertrauen ausgehöhlt wird. Und so kann man sagen, vielleicht um jetzt nochmal auf diese, um auf diese Krise zurückzukommen, dass natürlich in so krisenhaften Zeiten, wenn scheinbar nichts mehr außerhalb sicher ist, die Familie und die Ehe quasi nochmal eine unglaublich größere Bedeutung bekommt für die Sicherung des Einzelnen. Und dass deswegen es auch kein Wunder ist, dass eben sowas wie Monogamie und Familie wieder irgendwie so ein neuer Trend wird, dem sich dann alle wie anschließen. Ja, damit würde ich erstmal zum Ende kommen.
Funktioniert das? Ja, ne? So, ich werde auch noch ein paar Sachen sagen, dann geht es zur Diskussion hoffentlich mal über. Ich muss erst ein bisschen reinfinden. Also, ein paar prinzipielle Sachen vielleicht. Also, ich mache wieder einen Schwenk. Also, was Andrea gesagt hat. Näher dran? Ja. Es gibt wieder einen Themenschwenk. Andrea hat sozusagen ein anderes Thema gehabt, das ich ursprünglich vorgesetzt bekommen habe. Das liegt irgendwie an dieser Podiumverwirrung. Ich soll letztlich dazu reden. Wie heißt das Thema? Naja, es war im Vorfeld tatsächlich nicht ganz einfach, das Thema rauszufinden. Es gibt nur dumme Antworten, ist das Thema. Das ist ja kein Thema. Und es gibt einen Ankündigungstext für mein ursprüngliches Podium. Fängt ganz optimistisch an. Da steht dann Entfremdung, Verdinglichung, Fremdbestimmung. Das wäre sozusagen jetzt die letzten 50 Jahre, hätte sich das wenigstens bei den deutschen Linken rumgesprochen, dass das blödsinnig ist und dass wir sozusagen diese ganze Gesellschaftsordnung über den Haufen schmeißen müssen. Das ist ein bisschen, warum das Bündnis, das mich hier eingeladen hat, netterweise auch ums Ganze heißt, wie ich das verstehe. Also, dass es tatsächlich geht, eine Gesellschaft ohne Lohnarbeit, ohne Geldsystem, ohne Profit als Movens der Produktion, ohne Staat und so weiter zu organisieren. Und dass das sozusagen sämtliche, ich sag mal, ältere Perspektive auf Umverteilung und so weiter ausschließt. Jetzt kommt Andrea, um vielleicht noch einen kleinen Bogen zu schlagen und sagt, die Eheverhältnisse und die privaten Liebesverhältnisse gehören auch noch der Kritik überführt. Also es geht tatsächlich um eine ziemlich gehörige Umwälzung, die anvisiert wird. Und ich habe tatsächlich das so verstanden, dass es ums ganze Bündnis dafür steht. Jetzt ist dieses Ankündigungsschreiben, geht dann so weiter. Da ist auch vom verkorksten Leben die Rede und das Leben sei verkorkst, jetzt nicht nur, weil man vielleicht wenig Geld bekommt oder viel arbeiten muss, sondern dass das sei sozusagen durch die spätkapitalistische Normalität eh schon so verkorkst. Und das wäre eigentlich der Punkt, warum man das Ganze abschaffen will. Jetzt kommt allerdings noch diese Krisentendenzen hinzu, die hier die ganze Zeit Thema sind auf dem Kongress, wo ich nie so genau weiß, ob das nicht eh immer auch schon da war in anderen Weltteilen vielleicht, als gerade Europa ist oder so. Die Frage ist jedenfalls, die soziale Frage sei zurückgekommen. Das ist die Idee des Ankündigungstexts. Und schreit nach einer linken Antwort. Und das soll ich eigentlich jetzt hier so ein bisschen sein, dass ich eine linke Antwort versuche zu geben. Dann schweift das immer weiter ab. Und am Ende steht sowas wie Mindestanforderungen an einen linken Gerechtigkeitsbegriff. Und das ist so ein bisschen, wo ich dann dachte, da müsste man vielleicht doch nochmal über prinzipiellere Fragen reden. Also, vielleicht ein bisschen mehr Zutrauen in die eigene Position, weil das mit dem ums Ganze sind nur zwei Worte und das ist eigentlich viel mehr als Mindestanforderungen an irgendeinen Begriff. Auch noch ein linker Begriff. Also, und das ist sozusagen, was mir dann wieder auffällt. Es zieht sich irgendwie durch, dass das immer noch Linke sein sollen. Also, okay, vielleicht sind sie mal transparenter, wie die Linken das immer machen. Aber im Prinzip wollten wir nicht links ins Parlament. Und ich bilde mir ein, da kommt das irgendwo her. Also es gab verschiedene Namen, die sozusagen der fundamentale Opposition auszudrücken. Links gehörte nie dazu, denke ich mir. Radikal ist vielleicht noch ganz lustig, weil das heißt, dass man die Probleme an der Wurzel anpacken will, soweit ich informiert bin. Und das ist schön. Also, es gibt. Nee, das ist ja gar kein Witz auf eine Art. Es gab andere Leute, die hatten gemeint, sie nennen sich kommunistisch. Das war, wie ich es verstehe, geschichtlich so entstanden, dass diese Anarchie des Marktes und dieser Individualismus aufkam und der Mensch voneinander entfremdet wurde. Und man wollte wieder zu einer neuen Kollektivität, hat sich Kommunist genannt. Das steht hier auch ums ganze kommunistisches Bündnis. Also das scheint teilweise auch noch so rumzuspucken. Das scheint mir auch besser zu sein als links. Also dann gab es Anarchisten, die hatten schon wieder Angst, dass die Kommunisten alles so autoritär organisieren. Die wollten mehr darauf hinaus, dass der Staat abgeschafft gehört. Also könnte sich das ganze Bündnis vielleicht sogar auch ein bisschen anarchistisches Bündnis nennen, weil ja der Staat, siehe 200 Seiten Staatsbroschüre, doch eher als bekämpfenswert, und zwar in toto eingeschätzt wird. Nihilisten finde ich noch ganz lustig, das waren auch teilweise Leute. Nee, man lacht darüber. Also Peter Kropotkin hat sich Nihilist genannt. Also das ist jetzt nicht auch griechische Anarchisten teilweise wieder. Also gibt es wieder nihilistische Fraktionen in Griechenland. Und das hat auch seinen Sinn, weil das sozusagen diese komplette Zerstörung der alten Welt ausdrückt. Also dass nicht nur Stellschrauben verdreht werden sollen, hier ein Steuersatz angepasst werden oder sowas, sondern dass tatsächlich der gesamte Modus der Produktion und Reproduktion der Gattung geändert werden soll. Also das ist vielleicht mein erster Beitrag zu einer neuen Strategie. Also dass man wirklich das ernst nimmt, was man will. und diese vollständige Verneinung auch mal dann einfach so stehen lässt. Das hätte wahrscheinlich ein bisschen die Podien durcheinander gemischt. Ein paar Leute wären nicht eingeladen worden, andere wären eingeladen worden. Also das ist tatsächlich, klingt ein bisschen nach Wortklauberei oder sowas, aber das scheint mir gar nicht so blöd zu sein, manchmal so prinzipielle Sachen zu machen. Das war der eine Punkt, auf den ich kurz eingehen wollte. Der andere ist die, hier steht die soziale Frage, ist zurück. Ist natürlich schön, also ich übersetze es mal, die revolutionäre Frage sei zurück, das wäre ja sozusagen das, was uns eigentlich interessiert. Also dass die Krise immer mal wieder auftaucht, okay, daraus folgt bekanntlich nichts, das wird immer wieder wiederholt. Ein objektiver Zusammenbruch des Kapitals führt nicht unbedingt zu was Gutem. Also wäre ja sozusagen die Frage, wo ist jetzt was zurück, was tatsächlich für uns nett ist und wo wir vielleicht Antworten brauchen, ob sie nun links oder nihilistisch oder anarchistisch sind. Und da fällt mir dann ein, wenn ich drüber nachdenke, was das eigentlich war, dass sie zurückgekehrt ist. Wie gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie jemals weg war, aber ich bin auch nicht so alt, deswegen ist sie für mich auch zurückgekehrt auf eine Art oder zum Aufgetaucht vielleicht auch. Also die Banlieues brannten in Frankreich, das erinnere ich mich noch ganz gut, als vielleicht so eine Art soziale Frage, die zurückkehrt. Das habe ich damals im Fernsehen gesehen. Meine Schwester war dabei, da ist der Mund offen stehen geblieben, dass diese Leute wirklich einfach so eine Fabrik einfach anzünden. Also dass es möglich ist, im Prinzip zu sagen, nein, hier werden jetzt keine Teppiche mehr produziert, sondern die Fabrik, die wird jetzt als Feuer gemacht. Und die ganzen Autos, wo alle immer diese Autos produzieren wollen und verkaufen wollen, die wurden da alle angezündet. Also das wäre vielleicht noch im Sinne des Reformismus, dass dann die Autos wieder gekauft werden, wenn sie alle angezündet werden. Weiß ich nicht, also wie die Autonomen vielleicht in Berlin so eine Abwrackprämie bekommen sollten. Aber das ist Reformismus, das ist vielleicht gar nicht so gut. Jeweils brannten die Vororte und das war nicht unbedingt immer nur schön anzugucken. Also man soll das nicht romantisieren, das waren wesentlich so junge Männer, glaube ich, die das gemacht haben. Und dann brannte auch eine Moschee und auch eine Synagoge, glaube ich. Also das war nicht, die haben auch Allah Akbar manchmal gerufen und ein Bus brannte. Und das war einerseits so eine Art Nihilismus, also die Schulen brannten auch. Überhaupt brannte viel in der Zeit. Und damals gab es viele Diskussionen, wo ich war zumindest, was das jetzt eigentlich soll, ob man das jetzt gut findet oder schlecht oder so, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Weil man einerseits ja auf diese Flammen stand so irgendwie und andererseits natürlich man nicht so recht wusste, was sind das für Leute, so wo sind die Frauen, welche Religion haben sie und so weiter. Ja, ich bin gleich fertig, ja. Ich muss schneller machen. Also die brannten und das Witzige war, dass dann ein Jahr später plötzlich dann auch die Studenten auf der Straße waren in Frankreich, gegen irgendein Gesetz protestiert haben. Das war formell sehr reformistisch, aber die haben dann irgendwie die Aktionsform aus den Banlieues wieder angefangen zu kopieren und da wurden immer mindestens genauso viele Leute festgenommen wie im Vorjahr. Und so ging das ja eigentlich munter weiter. Also bei Griechenland wurde auch schon geredet hier, da brannten dann 3 Wochen. Plötzlich sehr viele Gebäude aus und es wurden sogar Gebäude besetzt und man hat sich versammelt und die Medienarbeiter haben plötzlich angefangen, wie sie jenseits der Gehirnwäsche operieren könnten. Also da hatte man schon ansatzweise diese soziale Explosion, die vielleicht vorschwebt. Ich muss zu irgendeinem Punkt kommen. Also das ist vielleicht die soziale Frage, die zurück ist. So stelle ich mir das vor. Jetzt in Frankreich hatten wir wieder, da wurden die Raffinerien besetzt und der Staat musste den Ausnahmezustand verhängen oder auf der Akropolis musste Tränengas eingesetzt werden, um die Arbeiter da wieder irgendwie zur Arbeit zu zwingen. Überhaupt ist viel die Rede davon. Die Politiker fordern schon, dass jetzt wieder Sozialproteste auftauchen. Das ist irgendwie. Ich denke, auch die Polizei hat ein gewisses Interesse daran. Also und die einzigen, die vielleicht nicht da sind, sind die Kommunisten. Und das wär vielleicht jetzt das Abschlusswort. Nö. Ja, okay, aber darüber könnte es vielleicht eine Diskussion so ein bisschen gehen. Also, na doch, vielleicht zu Griechenland noch ein bisschen, weil das gefiel mir am besten noch und dann höre ich auch wirklich auf. Da gibt es keine linke Antwort auf die soziale Frage, weil das ja sozusagen eine anarchistische Szene gab, von der das auch mit unter anderem ausging. Also das war sozusagen schon eine festgesetzte revolutionäre Minderheit in einem Land, wo mir heute ein Wirtschaftshistoriker gesagt hat, dass das wäre ein Unikum in der europäischen Wirtschaftsgeschichte, also das ist auch ein Unikum in der Sozialbewegung, da gibt es wirklich Anarchisten. Und von denen ging ja der Aufstand aus und urplötzlich waren aber Tausende von Schülern und Studenten und Migranten und prekäre Arbeiter mit dabei, mal wenigstens für 3 Wochen. Und dadurch hat das Ganze sozusagen zum ersten Mal, vielleicht anders als diese Banlieues, so einen Schein des Bewusstseins bekommen. Also man hatte da zum ersten Mal das Gefühl, das ist vielleicht wirklich so eine ansatzweise Richtung Revolution drängende Krise. Es gab genug Leute, die meinten, dass sie tatsächlich alles loswerden wollen. ist jetzt auch ein Buch erschienen, wo die griechische Bewegung sich ein bisschen vorstellt, im Leica Verlag. Also wer ernsthaft vielleicht an linken Strategien, ich sage jetzt auch mal links, an anarchistischen Strategien gegen diese Welt interessiert ist, also in diesem Buch gibt's erste Ansätze und ja, dann leite ich vielleicht über, dass diskutiert werden kann.
Okay, jetzt bin ich hier in einer ziemlich schwierigen Position, wie man vielleicht merkt. ich glaube, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, bei diesem lustigen Durchmarsch durch politisches Labeling, den Dualismus von Reform und Revolution, die Zusammenschluss sozialer Kämpfe, das war alles relativ unüberschaubar. So, und bevor wir jetzt in die Replikrunde gehen, müssen wir, glaube ich, einen gemeinsamen Nenner finden, damit wir hier nicht mehr aneinander vorbeireden. Ich habe jetzt gerade ganz kurz überlegt, was man so als Kondensat irgendwie aus den drei Vorträgen, die wir gehört haben, irgendwie rausholen könnte. Und ich glaube, als erstes muss man sagen, dass diese resignative Stimmung, die ich in meinem Eingangsstatement kurz skizziert habe, wahrscheinlich in der Zusammenschau mit einer internationalen Perspektive nicht mehr durchhaltbar ist. Ein Begriff, der jetzt bei allen drei Referenten und bei den zwei Referenten und der Referentin hier vorne gefallen ist, in unterschiedlichsten inhaltlichen Kontexten, war der des Bewusstseins und oder der Bedürfnisse als eine Kategorie oder Kriterium, die für linke Strategien irgendwie ausschlaggebend ist. Und ich würde vorschlagen, dass wir in der Replikrunde vielleicht nochmal versuchen, uns um diese Kategorie und tatsächlich um die Frage, was für eine Rolle spielt das für eine Herausarbeitung linksradikaler Strategien, auch im Kontext der gesellschaftlichen Transformation, die wir gerade erleben, auch im sozialen Sektor konzentrieren und da die Diskussion vielleicht anfangen.
Ja, gut. Er hatte ja eine ganz gute in Anlehnung an Hegel eine kleine Phänomenologie des Protestes gegeben an bestimmten Formen. Die Frage ist, wenn er hat auch hier eingefordert ums Ganze, dann müsste an ihn die Frage gehen, natürlich einen Zusammenhang zu formulieren. Ist ja alles okay, Anarchisten, Nihilismus haben wir mit Badiou und anderen, alles da. Es geht um den Zusammenhang und wenn der Zusammenhang würde sozusagen die soziale Bewegung ja stärken. Und dadurch ist die Frage, ob die Bewusstseine, die dann zusammenkommen, ob die sich sozusagen verständigen können und dadurch eine neue Qualität bekommen. Und insofern wäre für mich aus den beiden Thesenstrukturen von euch beiden zu übernehmen, klar, du hattest jetzt Familie in Dualität angesprochen. Klar, war ja zum Beispiel in der Linken in den 20er Jahren die große Studie des Frankfurter Instituts über Autorität und Familie, war ja der Versuch zu klären, warum angesichts des Faschismus der soziale Protest nicht kommt. Und da wurde dann geguckt, wurde versucht, ist das wird in der Familie ein autoritätshöriger Typus erzeugt, der sozusagen den Faschisten in die Politik spielt und dadurch der Widerstand nicht klappt. Kurz und in der Familie, das ist nach wie vor, würde ich sagen, das wird ja diskutiert mit blinden Fleck und so, aber ich glaube, die weitreichende These von Marx, auch in der Frage, ist einfach die, dass natürlich jede soziale Form durch den Kapitalismus individualisiert wird. Wir haben Individualisierungsprozesse, die anhalten, egal ob die Familienstruktur des je nach Sozialstaat natürlich immer wieder mal gewichtiger oder nicht gewichtiger wird. Das ändert nichts daran, dass wir diesen Prozess haben. Das ist ein guter Prozess, weil die Subjekte sozusagen viel eigenständiger und eigenständige Bewusstseinsformen entwickeln. Und damit stellt die Frage für die Situation heute, sozialer Protest ist ohne die Frage der Synthesenbildung von Unterschied. Das ist in der Tat der Unterschied. Deshalb habe ich auch die These, wir müssen den sozialen Protest neu erfinden. Wir können sozusagen das, was wir aus der Geschichte bis zumindest zu den 70er Jahren gekannt haben, das ist nicht einfach wiederherstellbar. Aber wie geht das? Wie geht Synthese? Wie geht diese Bildung? Und die Antworten, die es jetzt gibt hier von Multitude-Diskussionen und so weiter, da fehlt ja jeweils aus meiner Sicht sind da Aspekte drin, aber der Zusammenhang ist nicht da. Und sozusagen die, was jetzt ja auch wieder Mode ist, dann sozusagen dieser eher Rückfall in eine linksexistenzialistische Haltung. Ich habe ja selber im Verlag Thomas Seibert ein Buch verlegt, Krise und Ereignis. Natürlich wird angesichts der Unfähigkeit, an das System zu kommen, wird jetzt sozusagen die situationistische oder surrealistische Struktur aus dem frühen 20. Jahrhundert nochmal versucht zu aktivieren, ob man darüber sozusagen Brüche machen kann. Trotzdem kommt das, ist die Frage, wie man ans System kommt. Und da hast du ja, Andrea, eine ganz gute These nochmal gebracht. Das System ist dadurch modern, dass es Kritik inkorporieren kann. Das kann man dem Kapitalismus nicht vorwerfen. Das ist eine moderne Sozialstruktur. Bei Marx selber hat man die These, dass jede vorbürgerliche Gesellschaft zum Teil über Kritik gestürzt werden konnte, weil es nicht eine moderne Gesellschaft war, die die Fähigkeiten der Subjekte und der Kritik selber nutzen konnte für Fortschritt. Insofern ist der Kapitalismus natürlich eine progressive Gesellschaftsform. Und dadurch wird die Kunst, die Verbindung der Subjekte in der Kritik, nämlich eine hohe Kunst. Und wir kommen, da würde ich nach wie vor den Bezug zu Gramsci herstellen, da ist Gramsci immer noch aktuell, wir kommen um die Frage des Stellungskrieges, sozusagen der modernen Form des Systems zu schrittweise zu drängen und aufzusprengen, kommen wir nicht drum. Und der Mythos sozusagen, der Sturm aufs Winterpalais, der wird nicht funktionieren. Natürlich wird immer Frankreich, Griechenland bemüht, nur weil Deutschland hier eine brutale Politik gemacht hat in den letzten 10 Jahren, der Sozialabbau dadurch sozusagen das gut dasteht, keine Kämpfe da sind. Natürlich schlägt Kurzarbeit, Bosnapping. Natürlich hat die Kurzarbeit hier den sozialen Protest einer gewichtigen Gruppe, es ist nicht die einzige, der Lohnabhängigen, total gut integrieren können und jetzt bis zu dem Punkt, dass heute Nachschlag gefordert wird in Tarifverhandlungen. So, den muss man sich doch stellen, auch wenn man sagt, es ist eine integrierte Lohnarbeiterschaft, die sozusagen nicht genug Nihilismus und anarchistische Fantasie hat. Aber wenn das gemacht wird, ja gut, dann kann man ja die Struktur von 68, da gab es ja denn die Aufforderung, Fantasie an die Macht. Ja gut, wie geht es dann? Dann müsstest du dann zeigen, wie sozusagen ein innerer Zusammenhang formuliert werden kann. Den Anspruch müsste schon formuliert werden können. Das ist ja auch gut, ich will jetzt nicht Stuttgart 21 dahingehend noch analysieren, aber nur ein Punkt bei der Gerechtigkeitsfrage. Ich meine, ein Punkt nanntest du, den ich nicht teile, Kollektivität. Bei Marx ist das viel entwickelter formuliert, Assoziation freier Individuen. Das ist ja mit die Schwäche der Bewegung gewesen, dass die Kollektivität verkam in Egalitarismus und nicht dieses Element der Subjekte hatte. So, deshalb steht bei Marx im Grothaer Programm, was bricht die bürgerliche Gesellschaft zum Teil? Wir brauchen ungleiches Recht für ungleiche Subjekte. Das heißt, Marx ist ein früher Differenztheoretiker. Und jetzt kann man ja genau bei der Diskussion, kann man ja schön bei der schlichter Diskussion von Geisler zeigen, dass der Sollbruch, die Sollbruchstelle in der Diskussion, ja kurz und gut, auch eine Rechtsfrage unter anderem war, das wäre auch für den sozialen Protest wichtig, aber ich will mich jetzt auch schon kurz. Aber Zusammenhang war nicht formuliert.
Das ist ja eine direkte Frage an dich, Karl. Wie stellt man den Zusammenhang her?
Ich fühle mich jetzt nicht so direkt angesprochen. Also nur ein Satz. Also ich denke, dass diese Bewegung, die es vorschwebt, die habe ja nicht ich erfunden. Also diese Idee, dass man ohne Staaten auskommt und ohne Lohnarbeiter und ohne Profitsystem, hängt es nicht direkt von mir ab, dass das gelöst wird. Also ich würde ans... Mir ging es tatsächlich eher um dieses Prinzipielle, dass man sich nicht kirre machen lässt, von was man vielleicht Diktatur der Zahl nennen kann. Also nur weil wenige Spinner rumlaufen, die das wollen und die anderen irgendwas anderes machen, brauchen sich die wenigen Spinner, glaube ich, nicht kirre machen lassen. Und die Diskussion, wie das vermittelt wird und wie das funktionieren kann und wie das fortgeht, dieses Projekt, das kann ich, glaube ich, ans Publikum ganz gut genauso verweisen. Also
dann würde ich sagen, folgen wir der Aufforderung und öffnen die Diskussion ans Publikum. Ich habe bisher keine Meldungen gesehen. Habt ihr Fragen, Anmerkungen hier vorne?
Man hört mich? Ja. Ich habe eine Frage an den. Ja, ich rede mal lauter, ich hoffe, jetzt hört man mich. Ich habe eine Frage an den Christoph und den Karl. Ihr hattet ja beide von Bewusstsein geredet. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass zwischen euch beiden auch der Konflikt um die Frage der Gerechtigkeit sich abspielt. Also und der sozialen Frage. Also bei dir, Karl, eher im Sinne von, also wenn es ums Ganze geht, dann sollte man diese Frage eher nicht stellen. Das ist das Abgleiten des Reformismus. Das ist quasi, da geht's nicht mehr ums Ganze. Das ist quasi, da redet man nicht von Staat, Nation, Kapital, Scheiße. Da redet man über irgendwas anderes. Und bei Christoph hatte ich das Gefühl, da spielt diese Frage insofern eine Rolle im Sinne von, das ist so das verbindende Glied, um das nochmal einzuordnen, von, naja, mit dem Bewusstsein zu kommen, mit dieser Gerechtigkeitsfrage, mit diesem sozialen Kampf, aber eigentlich auf eine andere Gesellschaft zu zielen, aber dass man den Schritt noch mitmachen müsste, während bei Karl gerade gesagt wird, den Schritt müsste man sich sparen. Da wollte ich nochmal nachfragen, ist das so? Und wie begründet ihr diesen Schritt?
Ja, das ist ganz provozierend. Die bürgerliche Gesellschaft, der Kapitalismus, ist seit den letzten 20 Jahren untergräbt selber seine Legitimationsgrundlage. Und die Legitimationsgrundlage ist eine Struktur aus der klassischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Arbeit, Leistung. Und durch die Zunahme jetzt in der Finanzkrise von leistungslosen Einkommen, nicht der Unterklassen, sondern der Oberklassen, kann natürlich bei der Steuerpolitik und anderen, wird heute Gerechtigkeit, muss die Linke sich im Grunde, kann dieses bürgerliche Prinzip sich zu eigen machen, um Kritik am System zu üben, Aufklärung, und muss dann übergehen, das war ja mein Hinweis auf die Gothaer Programm, natürlich das weiterzuentwickeln, dieses bürgerliche Gerechtigkeitsprinzip weiterzuentwickeln in die Richtung ungleiches Recht, also ungleiche, jedes Subjekt in seiner eigener Struktur, vom Behinderten bis zur Frau, zu der Familie, zu anderen Situationen, sozusagen gibt es für jeden einen anderen, ja, und das unterstellt aber differenzierte Berücksichtigung von Lebensverhältnissen, unterstellt die Verfügung über den Reichtum. Nur wenn ich sozusagen das Surplus verfügen kann und zuteilen kann zu Lebensverhältnissen der unterschiedlichen Subjekte, dann kann ich dieses Prinzip ungleiches Recht für ungleiche Verhältnisse einlösen. Aber vorgespannt kann heute sein bei diesem sozusagen Niedergang der bürgerlichen Klasse selber. Und wir haben ja, können ja zeigen, die Brüche im bürgerlichen Lager selber, gibt es ja noch ein paar wenige, die sozusagen daran festhalten, kann man natürlich ganz im Sinne der Gramscischen Nadelstiche diese Klasse sozusagen vorführen, ihnen selber ihre Melodie sozusagen dekouvrierend vorzeigen. Ganz im Sinne der 68er in fantasievollen politischen Formen.
Okay, wir versuchen das jetzt ganz dynamisch. Diejenigen von euch, die Anmerkungen und Fragen haben, bitte melden, dann kommt das Mikrofon zu euch. Ihr müsst auch nicht Fragen an das Podium stellen, könnt auch Statements bringen. Zur linken Strategie in der Krise.
Ach so, also ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Diskussion freier sein kann. Also, aber im Prinzip, denke ich, hast du das richtig verstanden. Also ich würde mit Gerechtigkeit jetzt erstmal nicht anfangen wollen. Aber gut, da könnte man ein paar Gedanken zu ausführen. Aber Gerechtigkeit, ja, also das kommt mir selten in den Sinn. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ich dazu sagen soll.
Zwecks Strategie und auch so ein bisschen anschließend an eure Beiträge, wollte ich fragen, gerade auch zu dem, was Andrea gesagt hat, dass es zu einer Veränderung von Familie kommt. Ist es denn nicht eher so, dass es quasi zu einer Rekonfiguration des Privaten kommt, quasi im Rahmen einer vollkommenen Durchdringung von Zivilgesellschaft, das haben das alles gehört, die subalternen Klasse oder wie auch immer man sämtliche widerständige Subjekte und objektive Formatierung irgendwie nennen möchte, sind gespalten. Es hat eine unglaubliche Individualisierung und Autonomisierung stattgefunden. Und also ist da nicht eher so eine Rekonfiguration des Privaten sichtbar, vor allem auch hier in der BRD, dass die Krise irgendwie wird halt am Stammtisch verhandelt, wird irgendwie am Familientisch, am Abendbrottisch verhandelt, aber nicht vielleicht wie auch in anderen Ländern halt, dass da irgendwie so eine Wut sich auf der Straße irgendwie, dass man quasi kollektiv oder gemeinsam diese, also diese Krise und diese Wut und halt irgendwie auch einen Ausdruck findet. Das passiert ja irgendwie, zumindest hier in der BRD, nicht so richtig. Sämtliche Interventionen von radikaler Linke mit unseren Krisendemos und sowas sind irgendwie relativ gescheitert. So, das Sparpaket hier in der BRD ist auch durch, so auch relativ ohne großen auffälligen Widerstand, würde ich jetzt mal sagen. Und heißt es nicht quasi für eine radikale Linke, dass man sich diese Zivilgesellschaft als einen Ort, also als ein öffentlicher gesellschaftlicher Ort irgendwie wieder aneignen muss, dass man Orte schaffen muss, wo eine gesellschaftliche Diskussion wieder stattfinden kann, um halt auch an diesem Alltagsbewusstsein von Menschen anzusetzen, da weiter Kritik irgendwie auszubauen und sich vor allem zu organisieren.
Okay, der nächste Beitrag war hier vorne.
Ja, ich habe eine Frage an Andrea. Ich hoffe, ich kriege das jetzt präzise genug zusammen. Ich musste vorhin erstmal zwei Bier trinken. Eigentlich zwei Fragen oder auch vier. Eine Frage ist ganz einfach darin, die geht so ein bisschen in die Richtung, was Christoph Lieber gesagt hat. Nochmal an dich als Rückfrage, diese Entscheidungsfrage, was man will, Familie oder Polygamie, ob die nicht schon an sich Ausdruck davon ist, dass es sich um depolitisierte Verhältnisse handelt, die nämlich genau in dieser Rekonstruktion des Privaten die politische Lösung suchen und nicht in der Kritik oder Mobilisierung von Kritik und Organisierung gegen Kapitalverhältnisse. Die zweite Frage ist so ein bisschen, dass du das eine immer als Ausdruck betrachtet hast. Also Polygamie ist einfach Ausdruck des Kapitals, Familie ist politische Reaktion darauf. Mir war einfach deine theoretische Bestimmung nicht klar, wie du beide als ideologische oder politische Formation formulieren würdest. Und jetzt noch eine dritte Frage, Entschuldigung. Die Familie wurde ja nicht nur angegriffen, weil so 68er-Männer gesagt haben, ich will mal mich durch meine Kommune vögeln. Das war der unangenehme Teil. Der angenehmere Teil war ja, dass es eine feministische Bewegung gab, die aus einer feministischen Perspektive die Familie kritisiert hat. Und ob du da vielleicht nochmal eine Einschätzung treffen würdest, wie du gerade den Stand oder die Kritik des Feminismus mit vor oder nach der Krise einschätzt. Danke.
Ja, das waren jetzt wirklich fiese Fragen. Drei waren es, glaube ich, Christian. Aber also ich glaube, ich würde zu deiner zweiten erstmal sagen, dass ich tatsächlich, glaube ich, beides als, also sowohl eben, also ich glaube, die Idee war, dass es eben gesellschaftlich gesehen zwei, also es, Kapitalverhältnis ist widersprüchlich, ist zum einen, Kapital benötigt flexible Arbeitskräfte, denen es komplett egal ist, ob die männlich, weiblich, welche Rasse, keine Ahnung, ne, ist dem voll komplett egal. Und die benötigen tatsächlich eher die flexible Arbeitskraft, die unabhängig ist, ob jetzt das Kind krank wird oder das auch besser ist, wenn man irgendwie wegziehen kann und nicht auf den Ehepartner Rücksicht nehmen muss und so weiter. Und dann gibt es aber tatsächlich den Widerspruch dazu, den gesellschaftlichen Widerspruch, dass diese Arbeitskräfte reproduziert werden müssen. Und in diesem Widerspruch ist natürlich das Bedürfnis, und das ist vermittelt durch Subjekt, dass es da dieses Bedürfnis nach Familie und Monogamie, das ist diese Vermittlung im Subjekt, die tatsächlich darin auch besteht, dass das Bedürfnis nach Familie und Monogamie auch daraus resultiert, dass du eben in der Arbeitswelt diese flexibilisierte Charaktermaske bist, wo du tatsächlich, also wo du selber als Individuum nicht zählst. Und quasi dieses Abgespaltene sucht sich dann quasi dieses Bedürfnis danach, dieses Individuum, das ich als Person zähle, das ist dann das, worin das Bedürfnis nach Familie so wichtig wird. Und weswegen man auch quasi dieses Bedürfnis nach Familie und nach, man hat jetzt diesen Lebenspartner für immer, das ist überhaupt, also das ist ja nicht, denkt man immer, das hört irgendwann mal auf, aber das hört ja einfach nicht auf. Das ist ja einfach, weil es ein gesellschaftliches Verhältnis ist, was immer das wieder hervorbringt. Und dazu würde ich dann auch sagen, dass dieses die Politisierung in der Familie zu sehen oder in solchen Bewegungen, würde ich sagen, ist immer ein Ausdruck des Privaten. Und das war eigentlich die Ausgangsthese, wenn das nicht in einer revolutionären Bewegung eingebunden ist. Ansonsten ist das, denke ich, notwendig. Also das in einer revolutionären Bewegung ist es genau notwendig, dass dieses Bedürfnis nach Familie, das ist ja auch uns allen auch ein, und das müssen wir auch bedenken, und da braucht es genau, also da muss es eben andere Formen geben, um das hervorzubringen, damit wir nicht auf diese autoritären Formen von Familie angewiesen sind. Und das kann natürlich immer sofort zurückschlagen in so eine Privatisierung, wenn das dann außerhalb so einer Bewegung stattfindet. Und die letzte Frage habe ich jetzt, glaube ich, vergessen, weiß ich nicht mehr. Ach, die ja, also da weiß ich, also was der aktuelle feministische Stand ist, weiß ich tatsächlich nicht ganz genau. Es gibt halt Leute, die sich da jetzt um Prekarisierung und so weiter kümmern und Ökonomisierung von Privaten. Da finde ich, aber fehlt dann oft wieder das mit dem Privaten. Das fällt da gerne dann auch mal wieder raus, die Familie und so weiter. Aber was jetzt der aktuelle Stand ist, würde ich sagen, jetzt zu dem Thema, ist tatsächlich, was ich auch schon im Vortrag meinte, dass dieses Bedürfnis nach Familie, was ich den Eindruck habe, was eher wiederkehrt. Also wenn ich jetzt, also ich betreue junge Frauen zwischen 16 und 20, und da gibt es erstmal keine Kritik an Familie. Also dieses komplette Übernahme, dass das was Gutes ist, das hat sich tatsächlich, glaube ich, nochmal verändert. Das war mal in den 80er Jahren tatsächlich irgendwie was anderes. Und das, glaube ich, hat tatsächlich auch sowas mit Krise zu tun. Oder dann, wenn man ohnehin schon glaubt, dass man innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse keine Aufstiegsmöglichkeiten hat, dass quasi die Familie dann das ist, wo man wieder, wo man seine Identität finden kann.
Leuchtet und es ist auch an. Guten Abend, mein Name ist Tabea. Nach meiner Einschätzung wurde heute Abend so ein bisschen skizziert, einerseits so verschiedene Punkte, es geht einerseits ums Ganze, andererseits werden verschiedene Punkte rausgegriffen, wie das Private ist politisch, wenn ich das jetzt mal auf einen Satz zusammenkürzen darf. Und auf der anderen Seite wird überlegt, dass man gemeinsam wütend auf die Straße gehen soll, um irgendwie das zum Ausdruck zu bringen und eine größere Menge von Leuten vielleicht zu werden, die das irgendwie dann weitertragen sollen, die Gesellschaft zu erreichen. Für mich fehlen da immer noch die Fragen, wie man da strategisch rangehen möchte, also was jetzt der Sinn der Sache sein soll. Okay, man geht dann zu mehr Leuten auf die Straßen und dann, was will man dann? Also ist ja schon mal ganz gut so, aber dass ich mir immer überlege, so gut, wenn man gegen den Castor auf die Straße geht, dann hat man zumindest was Konkretes. Wenn man ums Ganze auf die Straße geht, ist dann sehr die Frage, was man denn eigentlich will. Möchte man jetzt den Staat und die Nation, das Kapital, von denen irgendwas fordern, was man ja eigentlich komplett kritisiert, als Scheiße bezeichnet? Für mich sind da so ein bisschen Richtungen, die ich ganz spannend finde, was Robert Kurz, oder von dem weiß ich einen Text auf jeden Fall, in dem er das skizziert hat, dass man sich die Produktionsmittel aneignen soll und selber wertkritisch, bedürfnisorientiert, das heißt kein Geld danach dafür verlangen, anfangen soll zu produzieren, was natürlich in einer kapitalistischen Welt, die totalitär auf eine Weise ist, sehr schwierig ist, sehe ich ein, aber zumindest gibt's so den Karlshof als Projekt davon, und das finde ich eine Richtung, die ich sehr spannend finde, als Strategie zu verfolgen. Weil ich mich frage, also für ums Ganze auf die Straße zu gehen, sehe ich strategisch nicht als sinnvoll, das hat mir noch keiner so richtig erklären können. Für spezielle politische Ziele sehe ich sinnvoll, auf die Straße zu gehen, aber da muss man dann auch wissen, wen möchte ich erreichen und Und wenn ich nur mehr Leute erreichen will, was sollen die dann machen? Und das würde ich vielleicht auch als Frage noch dann in den Raum stellen wollen oder in die andere Richtung. Was können wir tun, um uns die Produktionsmittel anzueignen und die Dinge in die Hand zu kriegen? Genau, was sollen da die Wege sein? Wäre meine Frage dann in den Raum.
Also meines Erachtens wurden jetzt in den Beiträgen von euch dreien wurden die wichtigsten vier strategischen Orte genannt. Familie, Betrieb, Zivilgesellschaft und Politik. Zur Familie wird jetzt hier vermutet, das ist also irgendwie negativ besetzt mit Privatisierung. Also ich muss nur noch mal sagen, empirisch ist es, das stimmt einfach nicht. Es ist so, dass die klassische Kleinfamilie, wo dieses Vorurteil durchaus zutrifft, also von einem dauerhaften Elternpaar und Kindern, gilt charakteristischerweise für die kapitalistischen Metropolen, sind über 50% der Kinder aus solcher Familienstruktur sind nur in den Jahren von 1923 bis 1975 passiert. Das heißt, genau in der frühen fordistischen Phase der USA und in der fordistischen Phase der europäischen Metropolen haben wir diesen klassischen Typ der Kleinfamilie, der in der Tat autoritäre Sozialisationsformen beinhalten kann. Danach, haben wir eine Vielzahl von Lebensformen. Wir haben natürlich eine gewisse Gewichtung dieser Kleinfamilie, aber wir haben nicht eine Dominanz dieser Familie. Das heißt, da sehe ich das Problem nicht. Das ist Punkt eins. Das Problem sehe ich eher, und das ist ein wichtiger Hinweis von da oben, in der Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft ist natürlich ein Ort, sozusagen, wo Politisierung, Verständigung, Entwicklung von assoziativen Formen möglich ist. Das heißt, wir müssen natürlich aufpassen, dass uns diese Schicht in der gesellschaftlichen Konstruktion nicht dominiert wird von Teilen der Bevölkerung mit Ressentiments und anderem. Und das ist ja das Dramatische, was jetzt die Studien von Heidmeier oder auch die Studien jetzt über Rechtspopulismus immer wieder belegen. Wenn diese Schicht, und das war in allen großen Krisen der europäischen Geschichte, war sozusagen das ein strategischer Punkt. So, wir haben jetzt in der Zivilgesellschaft natürlich ein klassisches Beispiel, jetzt Stuttgart 21, so eine Entwicklung. Aber was ist jetzt das Problem? Das Problem bleibt nach wie vor der Übergang ins politische Feld. Ohne den Übergang ins politische Feld nützt mir auch Bossnapping und griechische Anarchisten nichts. Das ist ja genau der Punkt. Und wir müssen, das wird jetzt komplizierter, weil der Staat, wir haben eine gefährliche Verselbstständigung des politischen Feldes. Wir haben sozusagen, das ist eine professionelle Sphäre von Leuten, die nur diese Sphäre bedienen, die nicht mehr wie noch im Fordismus, da kann man sagen, es war ein repressives System, aber hier war wenigstens noch über Ehrenamt, über Vertrauensstrukturen, war es sozusagen eine Verbindung zwischen gesellschaftlichen Unterbau und dieser Sphäre da. Die ist heute dramatisch brüchig geworden bis hin zur Privatisierung dieser Strukturen. Wir haben ja heute Anwaltskanzleien, die Recht sprechen, wo die Parlamente ausgehebelt werden. Wir haben hier dieser SOFIN, ja, der 700 Milliarden gemanagt hat für die Banken. Der ist ja demokratisch überhaupt nicht kontrolliert. Da gibt es kein Gesetz zu, da gibt es keine Rückbindung an die Parlamente. Das kann alles jetzt als Reformismus abgetan werden. Aber wenn wir dieses Element der Zivilgesellschaft ernst nehmen, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir ins politische Feld kommen. Und letzter Punkt, Betrieb. Aneignung der Produktionsmittel. In der Tat, das ist nach wie vor ein klassischer Punkt. Der Marx in 1900 waren im Grunde für die Frage der Vereinheitlichung von Kämpfen gab es drei große theoretisch ausgewiesene Punkte. Das hatte ich schon gesagt, die Arbeitszeit. Dann war das die Genossenschaften. Die Genossenschaften waren sozusagen Element dieser Entwicklung. Und dann noch, das ist provozierend, der Kredit. Natürlich haben wir heute bei so viel Geldkapital, wäre der Kreditmittel, der sieht ja heute bei 0%, bei der Zentralbank ja kaum mehr verwertet, wäre das natürlich eine Fähigkeit, die Gesellschaft nimmt ihr sozusagen ihre, macht selber die Kapitalsammelstellen und entscheidet, wie über diese Ressourcen. Aber das Schwierigste ist in der Tat der Betrieb, weil das ist das Bewusstsein, das muss erreicht werden. Natürlich, dass die Beschäftigten, und da ist in der Chance von Entwicklung heute moderner Arbeitersubjektivität, Selbstorganisation, Gruppenarbeit, gibt es Elemente, die sozusagen verdichtet werden könnten zu dem, was bei Marx noch der Knotenpunkt ist, dass nur wenn die Subjekte in der Produktion ihre geschaffene Struktur als ihre eigene erkennen, dann kann sozusagen das System gekippt werden. Diese Bewusstseinsform ist aber eine Herausforderung, das zu entwickeln. Ein Punkt noch ganz wichtig für den Übergang zur Zivilgesellschaft und Politik ist natürlich dramatisch die Aussagen aus der gesamten empirischen Sozialforschung und jetzt auch bei der Heidmeier-Studie. Es ist nämlich nicht so, dass die Leute nicht privat durchaus, die Systemkritik ist ausgeprägt und es ist auch kein Rückzug ins Private. Es ist ein dramatischer Vertrauensverlust in die Umsetzung ins politische System. 90% der Befragten heute, quer durch alle Schichten, halten es aussichtslos, im politischen Feld was zu bewegen. Und das ist eine Zahl, die uns, also meines Erachtens, die eine emanzipatorisch orientierte Bewegung aufhorchen lassen muss.
So, ich will auch noch kurz was sagen. Also, was wollte ich sagen?
Bei mich? Ja. Ich wollte eigentlich auf die letzten beiden Redebeiträge antworten. Es wurde die Frage gestellt, du hast, glaube ich, gesagt, dass du für bestimmte Projekte auf die Straße gehen wolltest. Ziele. Nochmal?
Für konkrete Ziele.
Für konkrete Ziele. Und da würde ich halt sagen, dass das einzige, in Anführungszeichen, konkrete Ziel, wofür ich auf die Straße gehen würde, im Grunde die befreite Gesellschaft wäre, was dann auch in der Praxis hieße, dass ich eigentlich für nichts auf die Straße gehe, sondern immer nur dagegen. Ich leite das ab im Grunde aus der Tatsache, dass linke Projekte immer schon in das System integriert worden sind und dass diese Integration das System eigentlich immer sehr stabilisiert hat. Weshalb ich eigentlich für zwei Sachen oder für zwei Inhalte linksradikaler, in Anführungszeichen, Politik plädieren würde, nämlich einerseits, dass man nicht die Arbeit der Konservativen macht, indem man sich zum Beispiel für Sozialpolitik einsetzt, weil in meinen Augen war Sozialpolitik immer ein genuin konservatives Projekt, was halt dazu diente, revolutionäre Ansätze zu verunmöglichen. Das heißt, ich bin mir da auch nicht sicher, aber ich weiß nicht, ob ich soziale Errungenschaften mit Händen und Füßen verteidigen werde. Das ist so, wie gesagt, weiß ich nicht. Und dass man darum auch als Linksradikaler, wenn man diesen identitären Begriff verwenden möchte, sich auf keine Komparativsätze einlässt, also niemals sagt, das ist ein besseres und es ist entweder gut oder schlecht, aber dass man nicht sagt, ich will jetzt das little bit better haben. Und die zweite Sache, dass man halt auch dieses Links mit einem sehr kritischen und radikalen Ansatz verknüpft und dass man sich zum Beispiel nicht versucht, jetzt bei irgendwelchen komischen Mob-Aktionen zu integrieren in der Hoffnung, dass man halt Leute für sein Projekt gewinnen kann. Ja.
So. Ich wollte irgendwas sagen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es ging, glaube ich, darum, dass das nicht, dass genau da bei dem Beitrag da oben, wo es um die Produktionsmittelaneignung nach Krisengruppe geht, das wäre ja quasi so eine Art fernes Ziel, sofern hoffentlich nicht, aber zumindest das große Ganzziel. Und man sollte nicht ums Ganze auf die Straße gehen, das hatte ich so ein bisschen verstanden, oder das könntest du dir schwer vorstellen, wobei ich persönlich, das macht das ums Ganze, Bündnis, das weiß ich auch nicht so genau, also diese Demonstration, ich würde sie streichen tatsächlich auch, also Der interessantere Ansatz kam, glaube ich, von links da oben, dass man tatsächlich Räume gründen muss in der ersten Phase. Also dass man wirklich anfangen muss, auch im kleineren Rahmen vielleicht zu diskutieren. Also diese Podien, das ist zwar manchmal lustig, aber das führt ja nicht zu einer Vertiefung der Assoziation, außer dass die Leute vielleicht sich mal kennenlernen oder wiedersehen, weil sie sich schon aus verschiedenen Städten können. Aber wenn das nicht vor Ort jeweils Orte entstehen, wo man sich zwanglos im kleineren Rahmen treffen kann, wo alle auch ein bisschen gleichberechtigter, als es so mit Mikrofonen und ein Riesenauditorium möglich ist, über ihre Nöte wirklich sprechen. Und glaube ich, läuft das nicht. Also das wäre, denke ich, das, was unmittelbar viel wichtiger ist, als ab und zu in Bremen gegen die Einheit mal anzustinken. Was ich jetzt nicht per se dagegen reden will, ich bin da nicht hingefahren, aber andere vielleicht. Aber ich denke, das ist vielleicht ganz interessant, darüber nachzudenken, wie man quasi auch lokal Strukturen schafft und sei es nur, um gemeinsam zu trinken, zu diskutieren, zu essen und dann nach und nach auch zu einer gewissen Handlungsfähigkeit zu kommen, die diese neuen Ideen, die man irgendwie ja scheinbar im Kopf rumspringen hat, wenn es immer ums Ganze geht und so, auch ein bisschen in die Gesellschaft wieder reintragen und vielleicht ein paar Skandale auslösen, um wieder dieses, so eine Art Dynamik in Gang zu bringen. Aber ich denke, Schritt 1 ist tatsächlich auch dieses kleinkalibrige nennen wir es ruhig Orte schaffen oder so.
Es ist ja irgendwie schon immer so mitgeschwungen, aber ich finde, was mir ein bisschen gefehlt hat trotzdem, war so eine systematische Diskussion der Voraussetzungen von Transformation. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist da, dass sich die öffentliche Meinung, das wurde ja auch mehrfach schon gesagt, verändert hat, unter anderem durch den Niedergang des Bürgertums, aber auch durch ganz andere Dinge. Und ist es nicht vielleicht jetzt an einem Punkt, wo eine Transformation auch schon deswegen gar nicht möglich ist, weil die öffentliche Meinung das gar nicht zulässt, selbst wenn eine ausreichende Bewegung dafür da wäre und dass es vielleicht sogar fahrlässig wäre, wenn eine solche Bewegung sowas anstellen würde? Also müssten vielleicht irgendwelche Dinge in der öffentlichen Meinung erst überhaupt erreicht werden, dass so etwas wieder realistisch würde? Das wäre meine Frage.
Ich wollte erst noch mal was sagen, dass ich es erstmal gar nicht so schlimm finde, dass die Leute irgendwie mit dem Politischen gar nichts mehr so anzufangen wissen, weil das heißt doch eigentlich nur, dass sie tatsächlich gemerkt haben, dass dieses Repräsentative tatsächlich ein großes Problem ist und dass man, der Punkt ist doch eigentlich, wie man dann da weitergeht, wenn man die repräsentative Politik irgendwie nicht mehr mag und die Selbstorganisation dagegen setzt, ist doch eher die Frage, wie funktioniert das und funktioniert das dann eher als Selbstorganisation des Autoritären, also gewinnen quasi die Rechten oder gewinnen die Linken wieder dagegen sind, so, das ist doch eher dann irgendwie die Frage. Und ich glaube eher, ob man erstmal eine Meinung schaffen muss oder erstmal den Diskurs so herstellen muss, dass das wieder geht, das finde ich, das gibt dem Diskurs viel zu viel Macht, weil ich glaube, wenn wir dabei wären, was die Frage eben war, gehen wir jetzt fürs Konkrete oder ums Ganze auf die Straße, wäre doch eher ist doch eher tatsächlich der Punkt mit der Aneignung der Produktivkräfte, das würde ich tatsächlich, ist ja ein wesentlicher Punkt, genau die Aneignung der Produktivkräfte und damit auch der Reproduktionskräfte. Und damit würde ich sagen, verändern sich doch auch, also oder das wäre dann meine Vorstellung, dass sich dann ja auch die Subjekte verändern, also dass sich quasi in der Bewegung die Subjekte andere werden und tatsächlich, dass das ein Prozess ist und dass wir damit nicht mehr, und das würde ich auch sagen, da braucht man nicht so viel Sorgen zu haben, dass wir, dass dann, wenn es tatsächlich eine revolutionäre Bewegung wird, dann werden die Leute nicht mehr so sein wie jetzt. So, weil, und das würde ich sagen, das kann man tatsächlich sehen an den Bewegungen, die es gab. Sagen wir mal, zum einen bei 68, da hat es tatsächlich relativ kurzer Zeit irgendwie eine ziemlich komplette Veränderung der Subjekte stattgefunden. Aber wenn ihr auch schon mal bei so kleineren Sachen dabei wart, wie so ein Studi-Streik oder sowas, die Leute verändern sich tatsächlich relativ schnell in solchen Situationen. Also da braucht man, glaube ich, nicht die Sorge zu haben, dass das alles dann Faschisten werden.
Ja, ich finde, dass jetzt auch nochmal zwei ganz wichtige strategische Punkte gefallen sind, öffentliche Meinung und Diskurs. Und da kann man natürlich, kann man ja Stuttgart 21 als ein herrliches Beispiel nehmen. Wir hatten aus meiner Sicht durchaus eine entwickelte Diskursstruktur durch diese Schlichtungsverhandlungen, Runden. Und wir hatten mit einer hohen Sympathie in der öffentlichen Meinung. Und wir haben ja dann gleich, der Schlichterspruch hat dann gleich eine hohe Zustimmung von 60% gefunden. Das heißt, und der Diskurs kam ja an eine Sollbruchstelle in der Rechtsfrage. Natürlich wäre die Möglichkeit hätte bestanden, sozusagen hier Recht zu brechen für Volksentscheid und Volksabstimmung, dadurch ein Stück weit eine weitere Mobilisierung. Was ist ein Faktor, warum das nicht gelungen ist? Ein Fehler, was man daran lernen kann, der sozialen Bewegung, auch wenn das Spektrum der Protestbewegung natürlich jetzt untersucht, natürlich eher gebildete, gut Mittelschichtleute sind, Alt-68er, nicht das gesamte Spektrum umgreift. Aber selbst wenn man hier fairerweise einen emanzipatorischen Impetus unterstellt, dann kann man daraus lernen, dass ich natürlich diesen Diskurs und die in dem Diskurs enthaltene Machtstruktur, die am Schluss zugeschlagen hat, über das kommunizieren muss. Das heißt, ich muss deuten, ich muss die sozialen Wirken müssen ihre eigene Situation im gesellschaftlichen Kräfteverhältnis nach außen deuten. Der Diskurs, die Protestwirken hat kein Mittel gefunden, sozusagen den Verlauf der Verhandlung selber einerseits nach außen zu deuten und intern und erst recht nicht, sozusagen die Kräfteverhältnisse, die zur Niederlage im Schlichterspruch geführt haben.
Ich versuche mal so etwas zu hören. Ich bin ein bisschen enttäuscht davon, dass wir hier zu einem Thema, sei es Familie, sei es Schule, sei es Krise, auch nur 5 Argumente gesammelt hätten. Die sitzen.
Tut mir leid, wir haben eine Redeliste. Du warst vorhin drauf. Du hast dich runtergestrichen. Du kannst dich melden und dann schreibe ich dich hier wieder drauf. Bitte?
Ich meinte, dass ich kein Mikro brauche.
Naja, aber wir wollen hier irgendwie konstruktiv nach bestimmten Regeln diskutieren. Jetzt haben wir eine Meldung hier vorne. Ich schreibe dich gerne auf die Liste, wenn du willst. Und jetzt würde ich gerne deinen Redebeitrag hören.
Zu Andrea nochmal. Du hast ja gesagt, dass die Aneignung der Produktivkräfte erstmal im Vordergrund, oder der Produktionsmittel, das meine ich, der Produktionsmittel im Vordergrund steht und dass sich dann das Bewusstsein sozusagen danach folgt. Und du hast 68 auch als Beispiel gesagt. Okay, 68 war, Kapitalismus gibt es immer noch. Und hier. Okay. Kapitalismus gibt es immer noch. Das heißt, für uns ist das halt wieder nur eine Retrospektive, die wir auch auf 68 sozusagen machen können. Meine Frage ist, ist es tatsächlich so? Natürlich ist die Aneignung der Produktionsmittel ganz oben auf der Agenda linksradikaler Kritik und linksradikalen, auch der Kritik ums Ganze. Aber es geht nicht nur um eine sozusagen revolutionäre Bewegung, die dann mit einem Sturm auf die Fabriken oder einer Unterminierung des Kapitals in den Fabriken sozusagen stattfinden wird, sondern es geht auch um eine Revolution im Bewusstsein der Menschen und was wir hier eigentlich auch betreiben innerhalb dieses Kongresses. Weil wenn wir, also Kapitalismus gibt es um uns herum immer noch, auch wenn wir nach Hause gehen, wird Kapitalismus noch da sein. Und wir versuchen hier eigentlich irgendwie ein revolutionäres Bewusstsein, ja, vielleicht, wenn nicht voranzutreiben, aber wir versuchen schon irgendwie diesen Verein freier Menschen, wenn ich das so abstrakt sagen darf, schon jetzt auszuleben, soweit es möglich ist, schon innerhalb des Kapitalismus. Und das ist zum Beispiel, um diesen Bogen zu schlagen, auch zu diesem Grund, warum es sich lohnt, ums Ganze auf die Straße zu gehen. Es geht gar nicht so sehr darum, meiner Meinung nach, mit Forderungen auf die Straße zu gehen, sondern einfach nur, um zu zeigen, hier gibt es Leute, die ums Ganze auf die Straße gehen, auch wenn das für den Rest eher unverständlich wäre. Aber diese Leute gibt es schon. Und wir repräsentieren uns selber, weil wir einfach sozusagen auf die Forderungen auch scheißen, die wir an die Außenwelt sozusagen stellen könnten, weil wir wissen, dass wir es selber besser könnten im Endeffekt. Und wenn das an sich nicht für sich selber wirbt, dann weiß ich auch nicht, was weiterhelfen sollte.
Jetzt? Ja, super, der Techniker dreht ein bisschen am Rädchen. Also mir geht es nochmal um eine praktische Auslebung der tauschfreien Gesellschaft vielleicht. Da hat vor uns schon jemand mal was angesprochen. Klar ist das irgendwo ein Nischendasein bis jetzt, weil sich aber auch keiner weiter mit einer Praxis auseinandersetzt. So eine Ideen, die ich da hätte, wären vielleicht mal eine bisschen modernere Nutzung von sowas wie Cosnix oder Umsonstläden. da hinken wir dem Kapitalismus ganz schön hinterher, weil es keine, weiß nicht, also eine internationale Vernetzung wäre gut, es wäre ein Internetversand, Bedürfnisanmeldung, keine Ahnung, sowas wäre super. Genau, ja. Also man könnte das vielleicht als Schrottökonomie bezeichnen, so ist es aber, denke ich, nicht. Man eignet sich halt keine Produktionsmittel an, aber zumindest erstmal die Produkte selber. Und das gibt einem schon ein bisschen mehr finanzielle Freiheit. Ich denke, das ist notwendig. Das war das eine. Das andere ist nochmal so eine Rückbesinnung, ne? Was ist irgendwie radikal links? Ich glaube, die Schlussfolgerung, die wir mal so gezogen haben, dass wir das System als Ganzes kritisieren wollen, resultieren nicht zuletzt aus dem NS. Wir wollen keine Menschengruppe mehr dafür verantwortlich machen, dass Kapitalismus nun mal Verwerfungen produziert, die uns einfach mehr ans Persönliche gehen. Und was mir ein bisschen fehlt an dem Kongress ist quasi der Iran, das iranische Regime. Ja, weiß nicht, da hat die Top, glaube ich, mal veröffentlicht, dass sich doch da bitte andere Leute drum kümmern sollten. Das finde ich ein bisschen schwach. Dazu kann man jetzt stehen, wie man will, ob der Iran jetzt wirklich die Atombombe werfen wird oder nicht.
Aber vielleicht machen wir die Evaluation vom Kongress am Ende des Kongresses und die Redeleitliste ein bisschen weiter oder besprechen die Themen von dem Kongress weiter. Es stehen hier noch relativ viele Leute drauf. Also war das jetzt alles, was du sagen wolltest?
Komm schon, ja.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir mit dem Redebeitrag hier an der Wand weiter.
Andrea, hörst du mich? Ja. Ich fand das, glaube ich, einen total wichtigen Gedanken, dass sozusagen eigentlich eine vernünftige Veränderung von sowas wie einer Sexualität eigentlich nur möglich ist mit einer revolutionären Bewegung. Das hast du jetzt, glaube ich, auch dreimal wiederholt. Die Frage ist, was macht man, wenn man sie nicht hat? Und da frage ich mich so ein bisschen, so ist dann der Gegenschuss sowas wie, naja, dann bleibe ich halt bei meinen alten Besitzverhältnissen, ich will eine Frau. Oder dann bleibe ich bei meinen neoliberalen Rumpfig-Verhältnissen, von wegen, ich nehme, was ich kriege. Oder so, also ist das sozusagen die Alternative? Was macht man, wenn es die revolutionäre Bewegung nicht gibt, aber eine veränderte Sexualität durchaus vonnöten ist? Vonnöten.
Was ist das?
Da bist du, glaube ich, etwas pessimistischer als ich, Oliver, weil ich glaube tatsächlich eher, also das ist, also hier sind ja schon relativ viele Leute, also so wenig ist es ja gar nicht und das ist ja auch nur ein relativ kleiner Teil, also so eine radikale Linke ist ja doch noch deutlich größer als das, was jetzt hier ist und der Punkt ist ja eher, dass die nicht wirklich zusammenkommen oder so. Also es gibt ja nicht so die große Gemeinsamkeit. Und das ging mir jetzt auch nicht so darum, zu sagen, dass jetzt schon, wir müssen jetzt kurz vor der Revolution stehen und dann erst können wir das machen, sondern wir müssen uns zumindest weiter als solche verstehen. So, das ist, glaube ich, eher der Punkt. Und dann, dass es dann auch diese Notwendigkeit gibt, innerhalb dieser Bewegung schon mal auch, und das, finde ich, kam eben auch schon mal, dieses mit da auch schon Experimente zu machen, wie kann das anders geschehen, wie kann das anders laufen. Und das wird auch dann manchmal komische Formen annehmen, das ist auch klar. Aber das würde ich tatsächlich sagen, genau, ich glaube, du hast das gesagt. Das finde ich, also finde ich auch tatsächlich sehr wichtig, dass man jetzt auch hier schon guckt, wie kann man mit Formen und so weiter experimentieren. Ich meine, da finde ich tatsächlich, also ich wollte irgendwas noch gegen das Podium sagen, das wäre jetzt, ist eigentlich der aktuelle Zeitpunkt dafür, dass tatsächlich diese, dass man auch andere Formen des Zusammentreffens sich ausdenken muss, die tatsächlich irgendwie diese Hierarchie von Podium und Publikum schon mal aufhebt und ja, tatsächlich dann vielleicht eine andere Form des Zusammenkommens schafft, die Beziehungen auch auf einer anderen Ebene hervorbringen können.
Ja, ich wollte eigentlich ohne Mikro reden. Hört man das?
Dass man vielleicht sich überlegt, mit einem oder anderen konkreten Thema, die Schule, die Familie, die Krise oder vielleicht sogar die Kämpfe um Gerechtigkeit, sich dann einfach nur 10 Argumente überlegen, die die Sache korrekt treffen und um die streiten, ob man die so wirklich korrekt erfasst hat, ob man die Sache dann wirklich genau informiert und sie dann verbreitet, weil sie tatsächlich auch welche Argumente nachweisen können, dass dieses System nicht erträglich ist, dass man nicht darum herumkommt, über den Schwerpunkt davon zu tragen, sei es an der Familie, in der Familie oder in der Schule oder in der Fabrik. Das ist gar nicht so schwer, aber geht nicht, wenn man einfach nur verschiedene Aspekte aufeinander hat und wie man das noch betrachten könnte. Ich sage mal kurz, was unmittelbar aufwendig. Ums Ganze geht es nicht, wenn man mal Auto anzündet, wenn man mal was klaut, wenn man mal selber was bastelt, wenn man dafür vielleicht sogar Kredit aufnimmt oder einer der revolutionärsten Vorschläge zusammen was essen oder einen Vorschlag oder der revolutionärste Vorschlag zu Hause bleiben. War einer der Ideen. Das Thema, das ein bisschen unterschwellig unterwegs ist, ist, wie kommt es, dass Kritik so integrierbar ist? Naja, vielleicht sollte man seine Aufmerksamkeit auf den Inhalt der Kritik wenden. Bei den aufgezählten Fällen wundert mich das überhaupt nicht, dass diese Kritik integriert ist. Zusammen essen, wird dieses System nicht abschaffen. Und dafür muss ich ein Beispiel rausnehmen, auch um das Niveau der Streitbarkeit mal ein bisschen anzugehen. Die Position, die vertreten worden ist, man muss der Lohnarbeit ihren Lohngesang bringen und endlich mal den Leuten verkünden, dass nur von echter Lohnarbeit echte Werte geschaffen werden. Und das sieht man gerade in dieser Krise. Nur Lohnarbeit schafft Wert. Da hat es so die Errungenschaft der Arbeitszeitverkürzung von sehr wenig Lohnnebenkosten und nur wenn man Lohnarbeit hat, kann man auch tatsächlich diesen Zirkus umverteilen. Also das wäre so eine Schnittstelle, wo man überlegen könnte, ist es eigentlich schlau? Also nur weil man verwechselbar ist mit dem Bundespräsidenten, der die Lohnarbeit lohnt. Das kann man ja nachvollziehen. Oder der Fabrikdirektor, der die Lohnarbeit mit dem Gewerkschaft da ist. Der Gerechtigkeitsforderer, der soziale Gerechtigkeitsforderer, der macht genau das. Der sagt, ein höheres Subjekt, ne, von wegen kein Gott, kein Kaiser, kein Mann, ein höherer Berufungstitel und ein höheres Subjekt soll uns in einhören, soll dafür sorgen, dass ich mein materieller Schaden und den Zugang habe, sondern dass wir Gerechtigkeitsforderer. Ein Berufungstitel, der macht, ne, sorgt dafür, dass man für das eigene Feuer aus dem Krieg nimmt. Angestammt wird hier, der einen Nähschaden einbringt und dann am Ende dabei landet, dass man ja, was Surplus Verteilung kritisiert, anstatt das Verhältnis, das man Surplus herzustellen hat, wenn man überhaupt sich reproduziert. Das wäre so ein Vorschlag, danke, vielleicht habe ich etwas missverstanden, so besser, aber vielleicht gehen wir da ein paar Argumente raus, die wir nach Hause gehen können, die wir weiter verbreiten können.
Naja, dass man muss nicht den Surplus produzieren, um zu existieren. Nur im Kapitalismus, der Surplus, man muss erstmal nur die Notwendigkeit bedienen. Das haben die Gesellschaften vorher gemacht. Dass wir hier sitzen, basiert auf Surplus. Und Surplus ist natürlich in einer entfremdeten Form. Die Form muss gebrochen werden, aber der Surplus darf nicht abgeschafft werden, weil wir ja sozusagen Reichtum, reich leben wollen, in allen Facetten, von der Kultur bis zur Kunst und zu anderen Vergnügungen. So, und das ist der Hintergrund. Insofern bin ich ganz deiner Meinung. Man kann sich natürlich auf einen Punkt konzentrieren. Da wir aber noch im Kapitalismus leben, wie du selber gesagt hast, muss man ja diskutieren, wie man diese Form brechen kann. Nicht abschaffen, das ist klar. Natürlich wird es hier auch Wachstumskritiker geben, die sagen, wir brauchen gar keinen Surplus. Wir können den Verein freier Menschen auf einem relativ niedrigen Niveau der reinen Notwendigkeiten machen. Das glaube ich wiederum nicht. Ich bin ein Fan für Surplus. Insofern ist der Kapitalismus die einzige Gesellschaftsform, die sozusagen Emanzipation überhaupt ermöglicht. Und wir diskutieren hier, wie man dazu kommt. Ich wundere jetzt zum Beispiel, er hatte ja noch gefordert, dass die Autos anzünden, Geld zu kriegen. Gleichzeitig wollte das Geld abschaffen, frage ich mich, woher das Geld kommen soll für die Autos anzünden und dafür eine Prämie kriegen. Also das sind ja auch sozusagen in sich Widersprüche, die wir austragen müssen. Dann müsste zum Beispiel, was mich wundert, dass nicht thematisiert wird, aber ich will nicht noch ein neues Fass aufmachen, ich konzentriere mich gleich auf einen Punkt, Grundeinkommensdiskussion. Das ist ja einer der großen zentralen Differenzen, Lohnarbeit und Grundeinkommen. Ja? Jedes Plädoyer von Negri, der sich als moderner Multitude-Theoretiker gibt, endet ja in der Grundeinkommensforderung. Aber was ich hier unter sozusagen Linksradikalen, was mich wundert, ist der Kulturpessimismus, der hier herrscht. Hier geht unwidersprochen durch, dass Familie privatisiert und alles sozusagen einordnet. Das wird hier hingenommen, das teile ich überhaupt nicht, empirisch gar nicht nachgewiesen. Wir haben eine hohe Individualität, wir haben eine hohe emanzipatorische Struktur. Wenn müsste, welche Struktur macht denn hier diesen kulturkritische Argument? Das ist nicht unterfüttert worden. So, und insofern, wenn das hier hingenommen wird, dann sieht es ja noch düsterer aus.
Hallo? Ja, okay. Also ich habe jetzt, mir geht es weniger um jetzt einen inhaltlichen Beitrag, sondern ich will kurz was zur Form dieser Diskussion sagen. Ich finde, das ist relativ symptomatisch. Das ist einfach, also relativ symptomatisch für eine radikale Linke, sowohl was Versuche einer Praxis als auch was Diskussionsform angeht, dass es die meiste Zeit um Selbstvergewisserung geht. Und das finde ich unglaublich anstrengend. Also wenn dann einfach hier, weiß nicht, da hinten dann sich jemand hinsetzt und offenbar Werbung für den Gegenstandpunkt machen will, unterstelle ich jetzt mal. Und dabei sich irgendwelche Argumente, die halt vorgefallen sind, zurechtbiegt, einfach nur damit halt irgendwie, damit der eigene Standpunkt dann irgendwie dadurch gestärkt wird. Oder wenn jemand anders dann irgendwie erzählt, super mit den Umsonstläden und was weiß ich. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es halt immer drum geht, einfach schon vorher abgesteckte Lieblingsthemen irgendwie an der passenden Stelle dann einzubringen und dass irgendwie so ein Interesse an einer ernsthaften Diskussion und Klärung von Sachverhalten halt fehlt. Und da kommt es dann eben auch, also zum Beispiel auch die Praxisform ums ganze Bündnis halt irgendwie sowas wie Demonstrationen die ganze Zeit zu veranstalten zu irgendwelchen Anlässen, ist tatsächlich die Frage, was das bringt. Also ich meine, was will man damit, wenn man jetzt irgendwie dem Staat erklären, dass man ihn abschaffen will oder also so und ich denke einfach, es geht einfach drum, halt mal überhaupt ernsthaft von dieser Selbstvergewisserung runterzukommen und irgendwie mal eine ernsthafte Debatte zu starten, und das sehe ich hier bisher nicht.
Ja, das ist jetzt eine schwierige Ansage. Müssten wir jetzt eigentlich gleich die Diskussionsform ändern. Ich glaube, das wird schwierig. Aber ich kann dem erstmal beipflichten grundsätzlich. Ich wollte gerne nochmal zurückkommen auf die Frage von Gerechtigkeit, soziale Frage und so. Das, was ja irgendwie so ein bisschen Ausgangspunkt der Diskussion war. Ich finde, das ist eigentlich schon etwas, woran gerade die radikale Linke oft krankt, dass sie sich gar nicht mehr in diese Debatten von Gerechtigkeit involvieren will, weil das ja irgendwie diesen Touch von Reformismus hat irgendwie. Und finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Also natürlich ist es reformistisch zu sagen, diese oder jene Kürzung im Sozialbereich wollen wir bekämpfen oder wir wollen sie aufhalten oder wir hätten gern hier 3% mehr. Aber gerade in so Krisenzeiten bricht ja dann doch irgendwie mal die Ungerechtigkeit, die ja strukturell ist in diesem System, irgendwie mal ein bisschen offensichtlicher zutage. Und da finde ich es halt blöd, wenn man sich da als radikale Linke irgendwie enthält, der ganzen äh, ganzen Diskussion sozusagen, sondern es ist halt wichtig, dass man sich gerade dann involviert und eben aufzeigt, weshalb dieses System strukturell ungerecht ist, weshalb es einen gerechten Kapitalismus nicht geben kann. Und das mal versuchen, irgendwie auf einem nicht-akademischen Niveau vielleicht nach außen zu tragen und vielleicht gerade an die Leute ranzutragen, die meinetwegen wegen reformistischer Forderungen auf die Straße gehen und eben unter den Leuten, die schon mal demonstrieren gehen, zu intervenieren und zu versuchen, eine radikalere Position reinzubringen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch, also so sehr das belächelt wird, gerade mit den Kostnix-Läden, also ich finde, das ist schon ein interessanter Aspekt, wie schaffen wir es gleichzeitig, unser eigenes Leben so zu organisieren, dass wir halt von diesem Kreislauf der Lohnarbeit irgendwie unabhängiger werden. Also in dem letzten Podium ist irgendwie gesagt worden, ja, das typische Austrittsalter aus der Szene ist 28, weil dann die Leute halt mit dem Studium fertig sind oder dergleichen und weiß ich nicht, halt in normales Leben sich integrieren. Ja, wie schaffen wir das denn, dass wir das nicht im vollen Maß machen müssen? Da ist halt für mich eben, ja, Aneignung von Produktionsmitteln schön und gut, aber auch Aneignung von einer Lebensgrundlage, also Aneignung von Wohnraum, Aneignung von Lebensmitteln, so Sachen wie Plünderung, wie Diebstahl von Lebensmitteln zum Beispiel ist für mich hochpolitisch, aber es wird halt kaum diskutiert. Also es geht halt schon irgendwie für mich auch darum, wie schaffen wir das, uns nicht komplett zu integrieren in dieses System, sondern unser eigenes Leben irgendwie teilweise wenigstens außerhalb dessen zu gestalten, um überhaupt noch weiter politisch aktiv sein zu können und vielleicht irgendwie weiterhin intervenieren zu können. Weil ich glaube nicht, dass diese Krise jetzt innerhalb der nächsten paar Jahre zum Zusammenbruch des ganzen Systems führt, leider. Also wird es halt kontinuierlich notwendig sein, irgendwie zu intervenieren. Und gleichzeitig habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock auf 40 Stunden Minimum Wochenarbeit. Ich habe das schon gemacht und ich will das nicht mein ganzes Leben. Also ist das vielleicht auch eine Frage von linksradikaler Praxis? Wie schafft man es, das eigene Leben von Lohnarbeit zu emanzipieren? Wobei man ja vielleicht eine Grundlage für andere auch wieder schaffen kann. Aber immer dieses quasi auf im politischen Diskurs intervenieren, damit dann möglichst alle irgendwann Revolutionäre werden und dann eines Tages machen wir die Revolution, finde ich halt ja ein bisschen aussichtsloser Kampf. Also die Frage mal wieder ins Zentrum rücken, wie man das eigene Leben emanzipiert. Das fände ich halt auch mal spannend.
Okay, der nächste war ja.
Ich habe noch mal zwei Nachfragen oder eher Anmerkungen, und zwar zu diesem, ich glaube, hauptsächlich von Christoph Lieber vertretenen, sehr positiven Bewertung von Zivilgesellschaft, was ich einigermaßen absurd finde, weil Zivilgesellschaft basiert auf der Trennung von Bourgeois und Citoyen, basiert auf der Trennung von Reproduktion und Produktion im Kapitalismus. Und einfach zu sagen, die Sphäre besetzen wir positiv und die ist der Moment, wo die Emanzipation Fuß fasst, finde ich einen genuinen antikommunistischen Gedanken, weil er die Produktion überhaupt nicht betrifft. Und ich hatte den Eindruck, auch mit diesen Vorwürfen, die da gerade kamen, hier, ihr seid so kulturkritisch, ihr nehmt das hin, das kommt mir wie selber so eine bourgeoise Notfallbremse vor oder sowas, weil wenn du tatsächlich positiv Familie besetzt, dann würde ich schon konkret gerne wissen, was daran eigentlich das transformative Moment sein soll, was in allen Beiträgen eigentlich fehlte. Ihr habt so Bewegungen geschrieben, alles ist alt. Also die Ehe gibt's schon seit den 50ern, die Polygamie gibt's schon seit den 60ern. Okay, was war die Transformation? Bei dieser Familie finde ich das wirklich so ein tatsächlich aus dem feministischen Aspekt auch prekär zu sagen, die Familie, das sei ein Unding, die zu verschreien, das negiert tatsächlich ja jahrelange feministische Debatte, die natürlich auch Frauen betrifft, die durch die Familie in die Reproduktion gesperrt wurden und wo die Gleichberechtigung bis heute trotz aller Transformationen nicht besteht, und zwar aufgrund des kapitalistischen Verhältnisses und der dort vorhandenen Trennung von Produktion und Reproduktion. Und ich finde, wenn ihr schon solche Begriffe positiv besetzt, dann bitte schön auch in einer konkreten Analyse, wie Subjekte daran anzuknüpfen haben, in einer bestimmten Negation.
Okay, ich habe jetzt auf meiner Liste noch zwei Redebeiträge. Einer war hier in der Mitte. Ich würde vorschlagen, die nehmen wir noch dran, dann geben wir den Referentinnen noch mal eine Chance zu antworten und dann gehen wir auf die Party.
Ja, also es geht, du mit dem grünen Oberteil, ich habe den Namen leider vergessen. Dankeschön, Andrea. Es ging, also du hast immer die 68er mal ab und an erwähnt und dann einmal die Studi-Bewegung. Jetzt ist für mich die Frage, ist 68er und Studi-Bewegung für dich das gleiche oder hast du von der vergangenen Studenten, in Anführungszeichen, Bewegung gesprochen oder... Weil das war mir dann irgendwie nicht mehr ganz klar. Ich habe da irgendwie wahrscheinlich zwischenzeitlich den Faden verloren.
War das deine Frage?
Das war meine Frage und auf die Antwort würde ich jetzt gern warten, damit ich eventuell darauf antworten könnte.
Also bei diesen Studi-Bewegungen meinte ich eher die, wo ich selber mal mitgemacht habe.
Gut, dann hat sich's schon erledigt.
Ja, wir reden ja den ganzen Abend schon, dass es ums Ganze geht. Das ist gerade eben im Vortrag ja auch gefallen, dass wir alles fordern. Was mir total konkret fehlt, wir reden die ganze Zeit, dass es um ein schönes, befreites Leben für alle Menschen gehen soll. Morgens stehen wir auf dem Buffet steht Käse und Fleisch vom Discounter, wo man weiß, dass das unter Garantie derbe Tierquälerei und Naturausbeutung ist. Und mir geht es ums Ganze, geht es bei mir darum, dass Tier, Natur und Mensch ein schönes, befreites Leben haben, sonst hast du darauf keinen Bock.
Okay, jetzt haben wir noch einen Redebeitrag da hinten.
Da warten wir noch eine Frage. Und dann sind feministische Art, wenn man das
ja, ja, wir machen ja noch eine Runde hier auf dem Podium, dann können die Referentin noch antworten.
Ich hatte ja hier so das die Parole Zivilgesellschaft eingeworfen und jetzt ist die Dame leider gegangen, aber ich begreife Zivilgesellschaft nicht als die bürgerliche Gesellschaft, das ist glaube ich das, was sie kritisiert hat mit Citoyen und Bourgeois, sondern Zivilgesellschaft als eine Sphäre, die man sich quasi politisch wieder aneignen muss, um also über eine andere Form von Vergesellschaftung und wo ich durchaus auch die Frage relevant ist, wie man zum Beispiel auch Reproduktion, das was in Reproduktion und Produktion privat und öffentlich konstitutiv für den Kapitalismus getrennt ist, anders quasi angeht und organisiert. Genau, das war mir glaube ich noch wichtig. Und was ich für die Diskussion, das ist ab und an mal irgendwie gefallen, ja, so soziale Standards, die irgendwie erkämpft worden sind von der ArbeiterInnenbewegung, die müssen ja auch vielleicht nicht unbedingt verteidigt werden oder man will dafür nicht auf die Straße gehen oder so. Ich finde das manchmal so ein bisschen nordwesteuropäischer Luxus, sich sowas zu sagen. Und ich finde irgendwie auch diese ständige Diskussion von Reform versus Revolution, die finde ich halt langweilig so. Ich finde, das ist halt irgendwie die volle Luxusfrage und geht halt vollkommen an der Frage vorbei, dass ich halt echt keinen Bock mehr habe auf diese kapitalistische Dreckscheiße und dass es halt also ans Eingemachte gehen muss und dass man halt auch mal riskieren muss und also von Leuten, die halt sagen, dass sie soziale Standards nicht verteidigen wollen unbedingt so, frage ich mich also, wie sie sich finanzieren, wie sie sich reproduzieren so und ich glaube auch, dass man relativ ignorant ist, also indem man halt irgendwie andere Realitäten zum Beispiel also in anderen Teilen dieses Globus halt damit halt ignoriert und deswegen vielleicht nochmal so mit auf den Weg zu geben, dass man vielleicht auch immer so eine globalere Perspektive auch von sozialen Kämpfen eventuell mitnehmen sollte und ja.
Also ich wurde hier ja zu Recht als Bourgeois beschimpft, weil ich natürlich auch ein bürgerliches Subjekt bin und insofern war ja nur der Punkt, das nehme ich ja konstruktiv auf, dass man sich auf eine Sache konzentrieren kann. Ich hatte ja bei der Familie das bewusst provokativ gemacht ans Publikum, dass hier eine Kulturkritik ohne Argument formuliert wurde. Es wurde im Grunde die alte These, die das war ja natürlich in 68 ein heißes Thema, Kleinfamilie als Terrorzusammenhang hieß der Topos und autoritärer Charakter. Da habe ich nur gesagt, dass meines Erachtens das heute so nicht mehr stimmt. Ich habe nicht pauschal gesagt, dass damit das Element, dass die Familie über Sozialisation Unbewusstheiten reproduziert und Strukturen. Das ist, müsste man eben dann sich auf das beschränken. Dann muss man in der Diskussion machen, ob von der Leyen mit ihrer Familienpolitik ein Stück weit für eine bestimmte Schicht von guten Facharbeitern zum Beispiel die Familienarbeit an die Betriebe weitergibt, mit Kinderkrippen hoch ausgestattet, um sozusagen ein gewisses Niveau von Subjektivität dieser Subjekte, besser verdienender Facharbeiterinnen und Facharbeiter, zu ermöglichen. Und dann müsste diskutiert werden, was das hegemoniepolitisch und im bedeutet. Das ist der eine Punkt. Man müsste hier auch, weiß ich nicht, wie weit es bekannt ist, aber es gibt ja von einer Feministin, Frigga Haug, einen Vorschlag, 4 in 1 gibt es ja sowas wie ums Ganze in der Politik, Hausarbeit, Politik, Reproduktion und Beziehungsarbeit politisch zusammen zu denken und zu praktizieren. Müsste diskutiert werden unter einem linksradikalen Publikum, was also ums Ganze nimmt. Das soweit zur Familienfrage. Wichtig finde ich nochmal den Hinweis mit der Zivilgesellschaft und die falsche These der Trennung von Bourgeois und Citoyen. Das hat nichts. Die Zivilgesellschaft ist eine Struktur zwischen Ökonomie und Staat. Natürlich, die Trennung ist strukturell, das ist völlig richtig. In der Produktion sind alle Bourgeois, auch der Lohnarbeiter, und als Staatssubjekt, Staatsbürger sind sie Citoyen. Die Zivilgesellschaft als eine entwickelte Struktur dazwischen ist die genau die Chance, dass sozusagen Druck gemacht wird im Hegemoniekampf auf die Politik. Und meine These ist nur, das wird man in der nächsten Zeit ja sehen, dass wir natürlich jetzt, wir haben eine Zerstörung von zivilgesellschaftlichen Strukturen über politische Klasse und über Ressentiment, Teile der Bevölkerung mit hohen Ressentiments, die sozusagen hier den Stellungskrieg erschweren. Und wenn die Hegemonie kriegen, wie meinetwegen im Schulkampf in Hamburg, diese Elbchaussee-Fraktion von Scheuern und anderen, das ist die Herausforderung. Und da gewinnen die Zivilgesellschaft. Und wir haben sozusagen ja auch, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, der hier fiel, Aneignung von öffentlichen Räumen. Natürlich ist zum Beispiel die Entstehung von der WASG und von der Linken zum Teil, ist die Wiedergewinnung des Citoyen-Status. Wir haben ja praktisch Aushebelung. Bei Hartz IV ist es, werden einige hier wahrscheinlich besser argumentieren können, ist es ein totaler Bruch bürgerlichen Rechts. Da werden Subjekte rechtlich enteignet. Und insofern ist auch hier die Wiedergewinnung des Citoyen-Status, der Recht hat, einzuklagen, seine Subjektivität, ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt.
Achso, mein Schlusswort ist eigentlich nur, dass ich euch noch einen schönen Abend wünsche, glaube ich. Ich habe erstmal nichts mehr zu sagen.
Ja, ich glaube, ich will nur noch mal kurz darauf hinaus, dass ich nicht die Familie verteidigt habe, sondern dass es eher darum ging, oder was ich sagen würde, was der Transformationsprozess gewesen ist von dieser Familie, ist eher genau das, glaube ich, was Christoph sagt, jetzt ist alles so individualisiert und freie, dass wir jetzt diese flexibilisierten Formen haben und dass dieser autoritäre Familienzusammenhang nicht mehr existiert, sondern nur bis 1975. Da würde ich sagen, das ist genau die Transformation, weil das die Illusion ist. Die Illusion ist die, also ich habe letztens erst so einen tollen Artikel gelesen, wir sind heute alle total frei. Dabei sind natürlich die ganzen flexibilisierten Formen der Familie immer noch Familie, die tatsächlich immer noch diese Arbeitskräfte hervorbringen müssen, wie diese Familienstruktur in den 50er, 60er Jahren genauso. Und das natürlich auch tatsächlich sehr krass machen mit irgendwie Chinesisch lernen schon für 5-Jährige und so weiter und mit genau denselben Strukturen, mit dem Schein davon, dass wir das alles jetzt total selbstbestimmt und ganz individuell machen. So, ich glaube, das ist genau die Transformation, die es gegeben hat und deren Illusion wir bekämpfen müssen. So, das ist, glaube ich, der Punkt. Und dann wollte ich, glaube ich, nochmal aus Strategie sagen, es ist ganz viel gekommen, die Emanzipation des privaten Lebens, das ist genau, glaube ich, mein Punkt, dass wenn wir eine Revolution wollen, die Produktionsmittel sich aneignet, dann kann das tatsächlich nicht so abstrakt bleiben, sondern muss immer einhergehen damit, dass wir auch die Emanzipation unseres eigenen Lebens schon voranschreiten, bloß zu sagen,
wir wollen jetzt die Emanzipation unseres Lebens und das andere machen wir nicht. Das führt in der Regel dazu, dass wir tatsächlich individualisiert nur unser kleines quasi Zentrum und unser eigenes Leben nur irgendwie toll finden, so, oder auch nicht. Also, weil ich glaube, es ist real nicht möglich. So, das ist, glaube ich, nochmal die andere Sache auch.
Okay, dann danke ich den übrig gebliebenen für ihre Ausdauer. Es war ein bisschen improvisiert hier heute Abend, ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, wir haben, glaube ich, trotzdem ein paar ganz wichtige Punkte irgendwie gestreift. Gerade die Frage der Strategie wurde in vielen Aspekten angeschnitten. Ich glaube, Antworten haben wir nicht so viele gefunden. Dafür wurden, glaube ich, eine ganze Menge an Fragen gestellt, die sich auch in Zukunft und vor allen Dingen heute Abend vielleicht noch ein bisschen, aber morgen auf den übrigen Podien lohnt, weiter zu diskutieren. Und in dem Sinn wünsche ich euch viel Spaß auf der Party und noch einen schönen Abend und bis morgen.
Potsdamer Kongress 2010.